Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 88. Wieder mit Gast und ich freue mich riesig, dass wir die graue Eminenz ans Mikro holen konnten. Wir haben schon oft von ihm gesprochen, Nicky Boy. Und
AKA Slim Shady.
AKA, weiß ich nicht.
Die gebrochene Hand.
AKA Finger. Basti Schreiber. Der Finger, genau. Auf jeden Fall, er ist jetzt am Mikro, hat sich Zeit genommen, denn er ist auch, wie ich ihn mit ganz viel Respekt bezeichnet habe, der Average Joe des Triathleten, der in vor gar nicht so langer Zeit angefangen hat, Triathlon zu machen, über so eine Wette, wie bei vielen Marathon-Wette und dann reingerutscht in Triathlon, muss ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Und vor 10 Tagen oder vor 2 Wochen hat er es geschafft, hat sich den Kona-Traum erfüllt mit einem 3. Platz in der AK 45 beim Ironman Klagenfurt. Deswegen gar nicht mehr großartig rumreden, sondern Nicky Boy rein in die Werbung und dann holen wir Basti ans Mikro.
Yes, du hast im Podcast gesagt, trotzdem will ich es auch einmal noch im Intro sagen. Kurze Triggerwarnung, alle, die so Probleme haben mit Essgewohnheiten, Störungen, Abnehmen, Zunehmen, sonst was, da sprechen wir in dieser Episode auch einiges drum, nur dass ihr da Bescheid wisst und genau, dann jetzt hier rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Arschbombe rein in den Triathlon-Chat. Ihr habt es im Intro schon gehört, mit Gast, die, wie Nils immer sagt, die graue Eminenz ist da. Basti ist am Start hier im Triathlon-Chat. Und Basti, ich will ganz am Anfang wollte ich dir eigentlich die Chance geben, alles das, was Nils jetzt hier schon im Triathlon-Chat über dich erzählt hat, ihm so ein bisschen schon mal, also die Leute lieben ja auch so eine gute Story immer hier und so ein paar Sachen über uns, wenn wir wieder Geschichten erzählen, so das kommt eigentlich immer am besten an. Und mir ist da nochmal eine Geschichte eingefallen, die du erzählt hast oder was irgendwie rausgekommen ist beim letzten Live-Podcast im Tivoli in Hamburg. Da sind wir irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, dass es so schwierig ist, bei Nils oder von Nils trainiert zu werden und dass er auch auf Anfragen und so nicht antwortet und so. Und dann kam irgendwie so aus eurer Hamburger Ecke dann nachher die Infos, wie viele ungelesene E-Mails Görke in seinem Postfach hat. Und da habe ich gedacht, damit starten wir doch einfach mal rein. Und wenn dir sonst noch was einfällt, was du noch so über Nils als Coachy erzählen kannst, dann ich denke, das ist ganz gut, um den Vibe schon mal zu setzen für den Podcast heute.
Also, wenn ich da zu viel Insights verrate, dann kommt da mich wahrscheinlich, weil die Leute dann wissen, wie sie ihn
Nein,
erreichen.
Nein, wir sind hier unter uns, das sagt Nils auch immer, wir sind hier unter uns, das ist völlig in Ordnung.
Ich hab auch ein paar Anläufe gebraucht, muss ich sagen. Ich habe ihn ja über Ruf kennengelernt und war Ruf auf dem Geburtstag. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, ob wir uns mal unterhalten könnten. Und dann klang das auch alles so ganz schlüssig, ja klar, schreib mir eben und dann melde ich mich zurück. Hat mir auch, glaube ich, sogar seine Telefonnummer gegeben, genau. Hatte meine aber nicht gespeichert, wohlgemerkt. Und dann habe ich ein, zwei Mal geschrieben, ob wir uns mal austauschen könnten. Ich würde einen neuen Trainer suchen. Ich war damals bei Dr. André Albrecht. Der eine oder andere kennt ihn auch. Die Albrechtsche Schule haben viele durchlaufen. Und dann kam natürlich wieder erwartend keine Antwort. Und irgendwann war ich dann abends, hatte ich gerade da kamen die ersten Carbon-Schuhe von Nike raus, oder also der neue, der Alpha Fly, und dann bin ich mit dem laufen gegangen abends um die Alster, und dann war da so eine Truppe, die da stand und irgendwie da rumgehampelt hat, und dann bin ich da mal hingelaufen, da steht Coach Görke da und macht Lauf-ABC mit so einer, mit dem Mobil-Oil-Treff, und dann, ach Mensch, Morin, und du wolltest mir doch mal schreiben, hast dich gar nicht gemeldet. Und dann sag ich, oh Mensch, nee, irgendwie hast du mir nicht geantwortet. Und dann wurde er halt so ganz lang, oh, nee, auch bei WhatsApp? Und dann dachte ich, auch bei WhatsApp. Und dann haben wir da während des Laufens jedenfalls einen Termin ausgemacht. Und dann klang das, da habe ich gedacht, so, jetzt bin ich drin. Dann haben wir uns getroffen im Café, ausgetauscht, was so geht. Und dann habe ich gesagt, ja, super, dann können wir nächste Woche anfangen. Ja, nee, ich habe ja gar keine Plätze frei. Ach so. Ja, was machen wir? Ja, ich muss mal gucken, wenn einer aufhört, komme ich wieder auf dich zurück. Aber wir waren uns dann gleich relativ sympathisch, und da hat zum Glück auch jemand aufgehört. Und dann ging das auch alles relativ schnell. Aber von da an ist immer ganz gut, wenn man sieht, dass er entweder bei WhatsApp oder bei Instagram online ist. Und dann musst du schnell sein. Da musst du richtig schnell sein.
So, und jetzt sagt das auch einiges über Basti nämlich aus, weil Basti, das hast du natürlich wieder verheimlicht, dass in dem Moment, wo Basti dann gesagt hat, ja, ich würde schon auch gerne trainieren, der alte Verkäufer, dann hat er nämlich nicht nur sich rein verhandelt, sondern hat auch Pia, seine Freundin, rein verhandelt. Und dann war ich nämlich so, oh Basti, ganz ehrlich und so, ich bin eh schon am Limit und ich, ja, aber doch, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, und die ist auch, die macht das wirklich nur aus Spaß, die ist gar nicht so richtig ambitioniert. Und wer war als Erster auf Hawaii? Pia, nämlich vor Basti, also so viel dazu. Das ist nämlich, ein ganz, 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 ganz schlimmer Finger. Aber ich freue mich auch riesig, dich endlich mal am Mikro zu haben, Basti. Wir haben es ja lange angekündigt. Deswegen auch nochmal ein offizielles herzliches Willkommen hier im Chat. Und es wird, glaube ich, wird ein spannendes Ding sein, denn Basti ist, natürlich kann er viele Geschichten erzählen, das hat man gleich gemerkt. Unheimlich unterhaltsamer Typ. Ich nenne ihn ja immer den Feel-Good-Manager, weil Basti noch krasser eigentlich als ich. Wenn du mit Basti zusammen bist, ist immer gute Laune vorprogrammiert. Und ich kenne wirklich keinen Menschen, der so positiv an Sachen rangeht wie du. Aber vor allem, was ich witzig finde, wenn man jetzt ganz hart ist, bist du ja der klassische Average Joe Triathlet und hast es jetzt tatsächlich vor 2 Wochen geschafft, dich für Hawaii zu qualifizieren. Ein Traum, den du schon ja immer so ein bisschen im Hintergrund hattest, der aber vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht reell war, weil du gar nicht wusstest, was Triathlon ist. Und das ist das eigentlich Spannende, dass du wirklich so ein Typ bist, der ja auch nicht in frühen Jahren zum Triathlon gekommen ist, sondern eher ein bisschen später, und der dann einfach gemerkt hat, ah, irgendwie macht das Ganze richtig Spaß, und sich dann immer mehr hingekämpft hat und dann das Rennen vor 2 Wochen, ja, wie du selber gesagt hast, deines Lebens gehabt hast. Aber was ich halt viel, viel spannender finde, ist, dass du tatsächlich, ja, vor 10 Jahren wusstest du noch gar nicht, wie Triathlon geschrieben wird, oder?
Richtig. Also ja, ich bin vor 8 Jahren, 2016 muss es gewesen sein, eigentlich durch eine Wette zum Marathon gekommen. Und da vielleicht auch nochmal an alle, die auch so meinesgleichen sind, sprich Age Grouper und frisch anfangen. Ich habe alles falsch gemacht, was falsch zu machen war, muss man sagen. Ein Freund von mir ist einen Marathon gelaufen als Raucher irgendwie in 5 Stunden und wir haben uns Weihnachten getroffen und wie das dann so ist, habe ich gesagt, wenn du 5 Stunden läufst, laufe ich 4. Natürlich wie immer eine große Klappe gehabt, nach 2, 3 Rotwein, 2-mal in die Hände geklatscht, eine Wette abgeschlossen. Dann war ich eigentlich auch am nächsten Tag schon für den Marathon Palma de Mallorca angemeldet, der dann im Oktober war. Also fast ein Jahr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Und wenn man dann so googelt, da kommen ja die klassischen 12-Wochen-Pläne raus. Marathon unter 4 Stunden und dann habe ich gedacht, ja gut, 12 Wochen ist ja super und 13 Wochen vorher hatte ich noch keinen Laufkilometer, also weil ich dachte, das ist ja ein 12-Wochen-Plan und habe mich dann gewundert, dass in der ersten Woche auch dann schon so 65 Laufkilometer da auf dem Plan standen und der lange Lauf auch dann schon irgendwie so 18 Kilometer war und sich das relativ schnell gesteigert hat und dann kam halt der Klassiker, Knochenhautentzündung, kurz vorm Ermüdungsbruch, also alles mir um die
Ohren. Und du hast natürlich auch alles gemacht, was im Plan stand.
Alles gemacht, was im Plan stand, voll durchgezogen. Der lange Lauf hat halt, die 20 Kilometer haben halt 3 Stunden gedauert, weil ich ja irgendwie eine 6,30er Pace oder so gerannt bin, was schneller gar nicht ging. Es war dunkel irgendwann im Wald, mein Handy war aus, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Hab gedacht, naja, Pia wird ja sicherlich schon bei der Polizei sein und eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben und mich irgendwo suchen. Und als ich zu Hause ankam, saß sie seelenruhig vorm Fernseher. Ich war klatschnass, es war dunkel. Das war also wirklich, muss man sagen, sehr abenteuerlich, mein Start. Und tatsächlich durch diese Verletzung bin ich dann beim Triathlon gelandet, weil ich dann eigentlich nur Radfahren durfte. Und das hat mir dann irgendwie Spaß gemacht. Und so kam dann der Einstieg und Hamburg, der Klassiker, den ja auch ganz viele machen, ITU, so als Einstieg genommen, Sprintdistanz, beim Schwimmen fast ertrunken. Und dann ging es irgendwie alles ganz gut. Und dann kam mein Kumpel Erwin und sagte, du, wir fahren ja mit einer Truppe zum Allgäu-Triathlon, da kannst du ja vielleicht deine erste olympische Distanz machen. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, ach, da machen wir Mitteldistanz. Allgäu und Berge, das hat mein Gehirn irgendwie nicht so zueinander gebracht. Ich habe Nils mal ein Video geschickt, was es da noch gibt. Ich hatte beim Laufen am Kuhsteig hinten in meinem Einteiler, ich glaube, 25 Gels. Weil ich meine größte Angst war, zu verhungern. Das war wirklich das Schlimmste. Und das Geile war, dass Pia mir dann da auch noch mehr Gels angereicht hat.
Hast du die alle gegessen? Das ist die wichtige Frage.
Nee, gar keins, glaube ich, weil mir schlecht war. Ja, und dann irgendwie der Weg zur Langdistanz und dann habe ich irgendwie jetzt in meiner 8. Langdistanz mir wirklich diesen Traum erfüllen können. Und ich muss sagen, ich war oft kurz davor und hatte eigentlich im letzten Jahr schon damit abgeschlossen und hatte gedacht, ach come on, so wichtig ist Hawaii dann auch nicht. Und dann, wie Nils eben schon gesagt hat, war ich ja mit Pia da. Ja, und wenn man dann erstmal da vor Ort ist, ich meine, ihr beide kennt es, ihr wart schon dort, dann ist plötzlich das Feuer doch wieder angewiesen. Und ich hatte eigentlich in diesem Jahr einen Startplatz für Rot und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn dann jetzt, weil ich auch irgendwie motiviert war und jetzt relativ weit unten in der neuen Altersklasse bin. Ja, und dann hat es jetzt tatsächlich geklappt, muss man sagen.
Ja, da kommen wir später noch zu, wie die Transformation zum Slim Shady so vonstatten gegangen ist. Was aber mich noch interessiert ist, hast du den Marathon oder bist du dann den Marathon noch gelaufen? Also Palma bist du dann nicht mehr gerannt?
Doch, den bin ich noch gerannt.
Und wie bist du da ins Ziel gekommen?
4 Stunden, 1 Minute, 22 Sekunden.
Also schon knapp das Ziel verfehlt. Und beim Allgäu-Triathlon, dann deine erste Halbdistanz, dein zweiter Triathlon überhaupt?
Unter 6 Stunden immerhin. Ich glaube irgendwie 5 Stunden 45 oder so. Also der ist ja kein normaler Triathlon mit diesem Kuhsteig. Und ich muss sagen, ich habe Leute gesehen, die da die Anstiege hochgeschoben haben. Und insofern, ich konnte überall hochfahren und bin auch getrabt, zumindest den Halbmarathon. Also das war okay, ich musste nicht gehen.
Und was man jetzt ja schon auch gemerkt hat, ist, du bist halt schon auch ein Typ, das muss man auch sagen, du bist schon an oder aus. Also halbe Sachen machst du nicht, das merkt man eigentlich immer wieder. Du bist interessanterweise ja vorher im Pferdesport aktiv gewesen. Das ist ja auch so etwas, was man selten hat. Die meisten kommen irgendwie, keine Ahnung, vom Fußball oder haben gar keinen Sport gemacht. Aber du warst wirklich richtig ambitionierter Reiter. Ihr hattet auch richtig viele Pferde und du bist auch, ja, teilweise, das hat mich immer beeindruckt, irgendwelche Grand Prix geritten, die sogar im Fernsehen übertragen wurden.
Ja, also es ist ja so, im Reitsport, deswegen fällt mir vielleicht auch das Training relativ leicht, weil so ein Pferd steht halt da und muss jeden Tag raus und bewegt werden. Das heißt, get the shit done, du musst es machen, du musst dahin, egal ob es regnet, stürmt oder sonst irgendwie was. Klar, im Winter reitet man auch drin. Und ich habe das nach der Schule tatsächlich ein paar Jahre auch hauptberuflich gemacht, weil ich mich einfach da sportlich weiterentwickeln wollte und auch mit Leuten, die mir Pferde zur Verfügung gestellt haben, die wir ausgebildet haben, verkauft haben. Also so richtig, richtig professionell, muss man sagen. Einen großen LKW, allen drum und dran. Und gar nichts mit Ausdauersport am Hut gehabt. Und dann kam eben dieser Switch. Aber dadurch fällt es mir eigentlich relativ leicht, so Trainingspläne abzuarbeiten. Weil irgendwie ist so dieser Gedanke, okay, das muss jetzt gemacht werden. Und wenn es halt 23 Uhr ist und es regnet, dann gehe ich halt trotzdem noch irgendwie laufen. Und natürlich bringt da auch nicht immer alles Spaß. Wobei ich sagen muss, 90% machen mir tatsächlich Spaß, dessen, was wir jetzt gemacht haben die letzten Jahre. Und dann erntet man natürlich im Rennen. Und das ist sehr interessant. Auch noch eine kleine Anekdote. Nick sagt ja immer so schön, der Sport ist so ehrlich, du kriegst das raus, was du reinsteckst. Und letztes Jahr habe ich halt das Blumenfeld-Prinzip gemacht und habe viel reingeschleckt. Und da war das Problem, da habe ich wenig rausbekommen. Also es geht nicht immer in alle Richtungen richtig gut. Das ist dann eben auch die Transformation, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, weil es sich in diesem Jahr nochmal ein bisschen anders gemacht hat. Aber das hat mich dann beim Berlin-Marathon, wo ich mit Görkemann hingefahren bin, da war ich trainiert und hatte 12 Kilo mehr, glaube ich, als jetzt. Also es war wirklich grausam, da war ich überhaupt gar nicht in Shape und habe aber immer noch davon gesprochen, naja, so unter 3 Stunden, das laufe ich locker. Das geht ja immer irgendwie. Und Görke hat aber gar nicht mehr so geantwortet wie sonst. Also ja, und das machen wir und so, sondern eher schon so irgendwie, ja, müssen wir mal gucken und weiß ich jetzt auch nicht. Dann haben wir so einen Warm-Up-Run gemacht am Samstag. Fühlte sich echt nicht gut an. Und dann bin ich losgelaufen, hab mal diesen 3-Minuten-Ballon gesehen und wie das dann halt so ist, ne, die ersten 20 Kilometer läufst du da so locker hinter und denkst, ah geil, irgendwie so bei Kilometer 35 laufe ich dann an denen vorbei, dann laufe ich eine 2,58, gar kein Problem. Ja, bei Kilometer 33, da zog langsam die Handbremse fest und immer fester und dann gab's auch nicht so richtig Gels irgendwie am Rand zu dem Zeitpunkt und ich habe gedacht, boah, was ist denn jetzt los, ne, Diesel komplett leer. Ja, und dann war dieser 3-Minuten-Ballon auch relativ schnell außer Sichtweite. Und dann war mir klar, das wird nix mit unter 3 Stunden. Und dann habe ich nachher, das habe ich noch nie gehabt, Krämpfe in den Zehen gekriegt bei Kilometer 40. Musste anhalten, musste meinen Fuß so dehnen. Und da stand eine ältere Dame, die sagte, ach komm, jetzt lauf doch weiter. Es sind doch nur noch 2 Kilometer. Ich laufe ja weiter, aber es geht gerade halt nicht. Und dann bin ich halt irgendwie eine 3,10 oder 3,8 oder sowas gelaufen. Aber also das ist wirklich, es ist so, wie du es immer sagst, und gerade Marathon, keine langen Läufe, das wird so dermaßen bestraft und das ist eigentlich was man ganz gut ableiten kann.
Ja, das ist auch im Nachhinein. Nicky Boy.
Krämpfe in den Zehen habe ich auch noch nicht gehört irgendwie. Ist natürlich super stark von dir gewesen. Aber wie ist es denn, also wie hast du, also du hast gesagt, du hast so viel reingesteckt und nicht alles rausbekommen. Meinst du dann in dich reingesteckt, dass du 10 Kilo mehr hattest? Oder auch sportlich sehr viel reingesteckt und trainiert?
Nee, es war ja schon immer so, also auch mein Trainer vorher gesagt hat, hier Carbs ist wichtig und nie drauf verzichten. Und letztes Jahr habe ich das halt ein bisschen mit den Carbs übertrieben, sagen wir mal so. Und habe viel reingesteckt. Und dachte, naja, guck dir ein Blumenfeld an, ne? Also so will ich auch aussehen, dann wird was aus mir. Und das ist bei mir voll nach hinten losgegangen. Also ich war eigentlich immer ein guter Läufer von Anfang an, witzigerweise, weil man vom Reiten, glaube ich, auch eine ganz gute Rumpfstabi hat. Ich habe, behaupte ich mal, von mir auch einen recht ökonomischen Laufstil. Und dann, ich konnte einfach nicht mehr laufen. Das war meine grausamste Disziplin. Ich bin in jeder Langdistanz hochgegangen und es ging einfach nicht. Ich konnte nicht mehr schnell laufen. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert.
Da fallen mir 2 schöne Geschichten zu ein. Die erste ist, weil du gerade gesagt hast, du hast einen recht ökonomischen Laufstil, dass du dann ja auch mir irgendwann mal ein bisschen erschüttert erzählt hast, dass du mit einem Kumpel im Trainingslager laufen warst und seine Freundin ist mit dem Rad mitgefahren und meinte dann zu dir, ach Basti, eigentlich, wenn du so ein paar Kilo weniger hättest, würdest du wahrscheinlich recht schnell laufen. Und sie ist jetzt auch nicht gerade die Bella Grazia, muss man sagen. Also das ist wirklich so, wo man denkt, Halleluja, also dass sich überhaupt Leute anmaßen, so etwas zu sagen, wenn du ein paar Kilo weniger hättest, würdest du schnell laufen. Das finde ich schon krass. Und dann, das beschreibt eigentlich Basti so perfekt. Wir waren letztes Jahr dann auch in Frankfurt zum Zugucken. Denn das muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass dir das Training wahnsinnig viel Spaß macht, sondern du bist ja auch Fan vom Sport. Und das warst du ja wirklich auch von Anfang an, das kannst du vielleicht auch nochmal erzählen, weil das dann ja beim Ironman Frankfurt, ich glaube, das war sogar noch vor eurem ersten Triathlon, als du Frodeno damals bei dem Sieg gesehen hast. Also, und du bist ja auch jemand jetzt natürlich auch durch die Trainingsgruppe, durch deine Freunde, da kommen wir sicherlich auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber du und auch Pichi, also Pia, deine Freundin, ihr habt dann ja auch Bock, irgendwie mitzufahren nach Roth, mitzufahren nach Frankfurt, um halt die Leute, mit denen man zusammen trainiert, auch anzufeuern. Und in Frankfurt, Pias Schwester wohnt halt in Frankfurt und Pia und Basti haben halt bei ihr geschlafen und wir haben dann und zum Frühstück getroffen und waren in so einem richtig netten Frühstückscafé. Und dann meinte Pitchys Schwester dann so, ah, hier übrigens so dieses Egg-Sandwich, das ist richtig, richtig gut, das kann ich euch nur empfehlen. Und dann haben Basti und ich zeitgleich bestellt. Und dann meinte dann der Verkäufer zu mir so, ja, mit Speck. Und ich so, nee, natürlich nicht mit Speck. Und dann habe ich aber neben mir schon Basti gesehen, wie er schon so ein bisschen mit den Hufen gescharrt hat. Und dann hat Basti nach mir bestellt. Und dann, und ich war ja, wie gesagt, nur Coach, völlig unambitioniert. Aber das ist ja irgendwie immer noch so dieses Athletending, nee, natürlich nicht mit Speck. Und dann mit Speck. Und dann Basti so, ja, na klar, gerne. Und dann kamen wir dann alle zum Tisch. Und dann hat natürlich Basti richtig schön sein Egg-Sandwich, was eh schon 1500 Kilokalorien hatte, dann mit Speck in sich rein. Und die hatten aber auch so richtig, das war so ein italienisches Straßencafé und die hatten dann auch so super Dolci natürlich und dann meinte ich auch so, oh, so ein kleines Dolci noch zum zweiten Espresso und dann sind wir reingegangen und dann hatten die halt so richtig gute Croissants und dann habe ich mir ein Croissant geholt und dann hat Basti das gesehen und dann meinte, ah ja, ein Croissant hole ich mir auch noch und dann kam er wieder und beißt in dieses Croissant rein und dann kommen auch nochmal 2000 Kilokalorien an Pistaziencreme raus. Und das ist halt so Schreiber. Also das Egg-Sandwich, das muss dann auch mit Speck sein und das Croissant, das muss dann auch dick randvoll mit Pistaziencreme sein. Ja gut, und das halt nicht ganz funktioniert, das ist ja klar, aber genauso konsequent bist du dann ja dies Jahr. Und das muss man echt sagen, sein zweiter Spitzname ist ja nicht Graue Eminenz. Also Basti wird dann ja immer jetzt auch so beim Schwimmen angesprochen. Ach, du bist Basti, über den Nick und Nils immer im Chat sprechen. Und dann wurde er auch tatsächlich in St. Pölten, wurdest du ja dann auch von irgendjemandem im Ziel begrüßt und hast gesagt, ach, du bist Slim Shady.
Ja, ja, genau, richtig. Da war ich, irgendwie habe das erst gar nicht geschnallt, weil ich da, also ich war gerade durch die Ziellinie gekommen und stand da mit Lisa, mit Rubens Freundin und dann sprach der mich halt an. Das war sehr witzig, muss man sagen. Und das, aber es ist tatsächlich so, ich kann nur 0 oder 1. Also es ist in vielen Sachen positiv, aber das wird mir eben auch manchmal zum Verhängnis. Weil ich kann auch nicht ein Bier trinken. Das mache ich einfach nicht.
Das macht dann auch keinen Sinn.
Wenn ich dann anfange, ja, dann denkst du, ach, ein zweites geht noch. Und dann bist du auf einmal über so einen Pegel, wo du sagst, naja, ob es nun 5 oder 10 sind, ist ja auch scheißegal. Und bei mir ist dann aber, also das hat mein Gehirn so verknüpft, Alkohol gleich Essen. Und ich war mit Nils auf einer Veranstaltung, da gab es super Essen, alles. Wir haben danach irgendwie noch in einer Bar was getrunken, das war im Winter. Und dann bin ich nach Hause gegangen, um 1:30 nachts mit dem Hund gegangen. Und dann gehe ich hier so meine Runde und da ist ein Dönerladen. Der macht zu meinem Unglück erst um 2 Uhr nachts zu. Und dann bin ich da um 1:30 rein und fahre mir dann halt noch einen Döner rein, wo du denkst, warum machst du das? Und das sind so Sachen. Wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich die super abstellen. Dann bin ich aber auch konsequent. Also dann ist auch 0-0, muss man sagen. Wenn ich aber sage, ach komm, so halb und ist doch nicht ganz so wichtig, so wie letztes Jahr, wenn du kein konkretes Ziel hast, weil Nizza war für mich uninteressant. Und klar, ich habe eine Langdistanz gemacht, aber ich hatte wirklich nicht so ein richtiges Ziel. Dann gibst du halt auch nur 90%. Und auch bei den Altersklassenathleten, das muss man ja mal ganz klar sagen, reichen 90% nicht. Also nicht, wenn du nach Hawaii willst, weil 90% gibt jeder. Aber die nach Hawaii fahren, die geben halt 120%.
Ja.
Ja, ja, absolut richtig. Also, aber krass, dass du dann mit dem Hund gehst und dann denkst, ah, ist ja sogar ganz gut, kriegst noch ein bisschen frische Luft. Ja. Und dann ist da noch ein Dönermann.
Ja, es ist fürchterlich. Also,
aber wobei, Starki, also sowas könnte dir doch auch passieren. Du bist also gerade, was so Döner anbelangt, auch mal irgendwie ans Bütchen und so, das würdest du auch machen.
Ja, schon, aber nicht, wenn ich schon zu Hause bin irgendwie. Und, also ich habe jetzt keinen Hund, mit dem ich nochmal losgehe, aber dann nochmal irgendwie los. Also wenn, dann irgendwie direkt raus aus der Kneipe und nochmal was essen, aber nicht, dass da noch 3 Stunden dazwischen sind oder so. Das wird mir jetzt nicht passieren. Aber ich finde mich schon sehr, sehr stark auch im Basti wieder, so dieses 0 oder 1, beziehungsweise wenn es kein großes Ziel gibt. Also bei mir sind es dann auch nicht 90%, sondern eher 75%, die ich dann gebe. Und dann fällt auch eher mal was aus und so. Und ja, ich meine, dieses Jahr habe ich mir ein großes Ziel gesucht, aber ich habe jetzt ein paar Stolpersteine, vielleicht können wir da noch schnell das Update machen. Von letzter Woche, Nils und Basti, du weißt ja auch. Natürlich hat dieses leichtere Antibiotika nicht angeschlagen und ich musste dieses stärkere nehmen. 10 Tage nimmt man das übrigens. Also ich habe jetzt noch 6 Tage Antibiotika vor mir und das absolut krass ist, der meint ja wirklich so, dass du merkst es, dass das nicht so geil ist für Sehnen und Muskeln und so. Und Alter, ich schwör's dir, ich stehe morgens auf und wenn ich so rausgehe, das ist wie, als hätte ich gestern so Kniebeuge gemacht, so leichten Muskelkater in den Oberschenkeln und ich habe die ganzen Tag einen Zug so auf der Achillessehne. Also unfassbar, was das für ein Scheißzeug ist. Ja, also da nochmal richtig ins Klo gegriffen, muss man glaube ich sagen. Mal gucken, dafür geht's jetzt aber ja so vom Gefühl auch wieder deutlich bergauf und ich hoffe, dass jetzt ja nach den 6 Tagen das Ding auch erledigt ist und ich dann wieder einsteigen kann und vielleicht dann nochmal 100% mich die letzten 6 Wochen fokussieren kann. Aber bei mir wird's glaube ich nicht so gut enden wie bei dir in Klagenfurt, Basti, also die Hawaii-Quali, die du geholt hast, die habe ich mittlerweile abgeschrieben und ich bin jetzt mega gespannt, wenn ich jetzt wieder trainieren kann und ich weiß, es ist also das Ding ist eigentlich eh gegessen, so Hawaii-Quali ist, also wie, ne, mit dem, was ich trainiert habe und überhaupt einen soliden Marathon durchzulaufen ist so, keine Ahnung, da müsste schon alles zusammenkommen, der Tag der Tage, es darf keine 30 Grad sein, sondern so 17 Grad nur am Race Day am 18.8. in Frankfurt, die letzten 6 Wochen müssen wunderbar laufen, ich muss nochmal irgendwie einen 30er gut durchkriegen im Training und es muss alles zusammenkommen und jetzt ist die Frage, krieg ich das hin? Oder gehe ich vielleicht auch noch mal saufen und zur Dönerbude in den letzten 7 Wochen?
Aber du kannst das ja kompensieren. Ja, Training das ist aufholen, so, sagt Görke ja immer, ist super, soll man immer machen. Dann machst du jetzt einfach das Doppelte und dann bist du bei 100% in Frankfurt an der Startlinie. Und dann bist du auch automatisch, also die Funde gehen dann auch weg. Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, die Funde sind ja bei Nick auch nie das Problem. Das denkt man ja immer, dass er so ansetzt, aber er ist ja so riesengroß. Das sind ja 5 Kilo sind ja nicht so viel. Aber das ist ja wirklich etwas. Aber
das merkst du auch.
Ja, na klar merkst du das auch. Aber das ist ja auch etwas, was man auch mal thematisieren könnte. Wobei mir das ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja auch ein Thema, was ganz schnell in die andere Richtung umkippen kann. Gewicht und Ausdauersport. Also da muss man ja wirklich mal ganz kurz auch die Kirche im Dorf lassen. Also du hast ja wirklich letztes Jahr, du hast es gesagt, beim Berlin-Marathon, wo du den Platz hattest, wo du dich auch nicht richtig vorbereitet hattest. Du hast es selber gesagt, das war dann irgendwie so ein bisschen so eine Spaßsaison, wobei du ja schon auch, um das auch mal einzuordnen, in Hamburg dann was, einen neuen 28, glaube ich, gemacht hast, oder? Was war das beim Ironman Hamburg?
32, glaube ich.
Oder 9:32, auf jeden Fall auch neue Bestzeit war es schon, aber war halt bei weitem nicht das, was du dir vorgestellt hast oder was wir uns vorgestellt haben und wo auch ganz klar war, was du kannst, denn du bist eigentlich ja beim Laufen schon talentiert. War es letztes Jahr auch, wo du die 1:20 knapp im Halbmarathon verfehlt hast oder war es im Jahr davor?
Das war im Jahr davor.
2022.
Ja.
Genau, also das muss man ja auch mal in Relation setzen, einen Halbmarathon in unter 1:20 zu laufen, was dir dies Jahr dann spannenderweise ja gelungen ist, in Berlin beim Halbmarathon, obwohl es keine einfachen Bedingungen waren, auch wenn Berlin ein sehr, sehr schneller Kurs ist, aber da hast du ja schon on point abgeliefert und da haben wir eigentlich so das erste Mal, oder was heißt das erste Mal, das haben wir im Training schon gemerkt, aber wir haben dann halt da dann quasi so die Bestätigung gehabt, dass du wirklich on track bist und Ironman Klagenfurt war ja auch relativ früh, Mitte Juni, also da war dann auch ganz klar, dass die Vorbereitung schon im April so sein muss, dass du halt in Topform beim Laufen bist. Und letztes Jahr in Hamburg beim Marathon bist du dann doch auch hops gegangen. Wir haben es gesagt, halt auch ein bisschen aufgrund des Gewichtes. Du hast zu dem Zeitpunkt, du bist 1,71 groß, 1,72, bist glaube ich ein bisschen kleiner als ich, Basti, sei ehrlich.
Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich 1,70.
Guck mal, sogar 4 Zentimeter. Wahrscheinlich ist ein wirklich...
Aber mit Alpha-Fleiß 1,74.
Bist, ehrlich gesagt.
Doch, es steht bei mir im Pass. Es steht bei mir im Pass und ist am IAT Leipzig gemessen. Ich glaube auch, ich bin 1,73. Aber in Leipzig wurde ich 1,74.
Aber es ist doch, wann wurde das gemessen jetzt im Alter? Ich meine, du bist ja 50, schon wird man ja kleiner sein.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Das war 99. Das war 99.
Ja. Hör mal, das geht eher auf die 1,70 zu jetzt.
Ja gut, dann ist Basti 1,67 groß. und was hast du letztes Jahr zum Zeitpunkt des Berlin-Marathons, hast du 72, 73 Kilo gewogen, würde ich sagen.
Ja, also im Januar, im Dezember nach Weihnachten hatte ich tatsächlich mein Höchstgewicht von 76 Kilo. Da habe ich Ruben fast eingeholt. Also Ruben war schon wieder im Abstieg und ich war im Aufstieg. Da hätten wir uns fast irgendwo getroffen wahrscheinlich. Aber ich muss dazu sagen, das ist natürlich richtig, was du sagst. Das kann auch ganz schnell in die falsche Richtung losgehen. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich hatte vor Corona immer zur Wettkampfsaison 65 Kilo. Das war immer mein Kampfgewicht. Und das habe ich nach Corona nie mehr wieder hingekriegt. Und das habe ich jetzt auch wieder. Also ich bin jetzt nicht viel dünner oder bin jetzt dünn wie sonst was. Und man muss auch dazu sagen, ich habe weder gehungert noch irgendwelche Diäten gemacht. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, so auf Carbs verzichten und sowas, wenn man Langdistanz macht, das ist doch relativ gefährlich und führt auch irgendwann zu Verletzungen und Immunsystem fährt runter, weiß der Kuckuck was alles. Und ich habe einfach wirklich nur, also mein Damoklesschwert sind Süßigkeiten und Alkohol. Und das habe ich halt beides weggelassen. Und das war's eigentlich. Also, und was bei mir auch noch gestört war, war das Verhältnis zwischen Fett und Eiweiß. Also so im Büro kennt man ja selber, ne? Ich meine, es muss schnell gehen in der Mittagspause, dann holst du dir zwei Brötchen und eine Packung Philadelphia dann hast du halt irgendwie 80 Gramm Fett dir reingefahren. Aber null Eiweiß. Ich habe gar kein Eiweiß zu mir genommen, eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Sondern eigentlich nur Fett und Carbs. Und jetzt habe ich Fett durch Eiweiß ausgetauscht. Das war auch noch so ein bisschen Gamechanger. Aber sonst habe ich nichts verändert. Und was ich letztes Jahr auch gemacht habe, und das hat auch Lionel Sanders ja gesagt oder eine Sabrina Mockenhaupt, und das war tatsächlich auch so, ich bin jeden Lauf mit schnellen Schuhen gelaufen irgendwie, weil es bequem war, du warst nicht so platt nach dem Laufen, irgendwie fühlt es sich dann auch einfach an, dann läufst 30 Kilometer mit Carbon-Schuhen und denkst am nächsten Tag, oh geil, ich kann wieder 30 Kilometer laufen eigentlich. Aber was tatsächlich so ist, du verlernst so ein bisschen das Laufen dadurch, also die Muskeln werden halt auch irgendwie so geschont, und wenn du im Rennen dann den Schuh anhast, hast du auch eben gar nicht mehr diesen Effekt. Und live, auch jemand hier aus der Görke-Gang, der läuft halt immer mit echt langsamen Schuhen und hat das letztes Jahr eben auch nochmal wieder so gesagt, oh, und wenn ich damit meine Splits laufen kann und dann im Race die geilen Sandalen anhab, da geht's ab wie Schmitz Katze. Und ich habe in diesem Jahr, glaube ich, wirklich 3 Läufe mit Carbon-Schuhen gemacht, also einfach so auch als Vorbereitung. Aber ansonsten bin ich alles in langsamen Schuhen gelaufen und konnte da auch meine Pace dann so laufen, wie ich sie sollte und habe im Rennen dann wirklich immens davon profitiert. Und ich glaube, es ist wirklich nicht gut, zu viel mit diesen schnellen Schuhen zu laufen. Also für mich funktioniert es nicht, muss ich sagen.
Wobei ich auch zu meiner Verteidigung dir das immer gesagt habe.
Ja.
Also das ist halt schon auch der Punkt, dass ich... Oh, jetzt haben wir aber krasse Rückkopplung.
Funktioniert die Echo-Cancellation gar nicht mehr. Ja, jetzt greift sie wieder.
Ja, ist sie jetzt wieder drin? Nee, bei mir nicht.
Doch, jetzt funktioniert sie wieder.
Aber du hörst doch immer noch mich im Hintergrund jetzt. Nee, jetzt nicht.
Jetzt nicht.
Doch.
Erzähl einfach weiter.
Okay, alles klar. Nee, also man muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich das schon auch immer gesagt habe, dass dieses zu viel mit Carbon-Schuhen einfach nicht gut ist. Das ist einfach wirklich auch ein Fakt. Also man muss meiner Meinung nach schon Key-Sessions mit den Schuhen laufen, damit man sich auch einfach dran gewöhnt, weil das ist natürlich eine andere Belastung. Aber man sollte das tatsächlich nicht öfter als zweimal im Monat machen. Vielleicht nachher in der unmittelbaren Vorbereitung kann man vielleicht einmal pro Woche oder einmal alle 10 Tage dazu übergehen. Aber das war wirklich ein Game-Changer auch für dich dann, dass du halt einfach gesagt hast, nee, ich mach das nicht mehr. Und du hattest es angesprochen, weil das fand ich halt wirklich sehr, sehr spannend, dass du es mit eigentlichen einfachen Mitteln gemacht hast, das, was wir ja auch immer sagen. Also du hast Alkohol weggelassen, das fiel dir auch überhaupt nicht schwer. Ich glaube, wir hatten einen Moment hier, als du Geburtstag hattest und wir bei uns auf dem Balkon saßen und wir dann auch Pichi ein Foto geschickt haben, da habe ich nämlich Basti einen alkoholfreien Gin Tonic gemacht und dann hat Basti ein Foto an Pia geschickt und gesagt, scheiße, jetzt hier 2 Wochen vor dem Rennen verführt Görke mich zum ersten Gin Tonic im halben Jahr, aber es war natürlich ein alkoholfreier, aber ich glaube, da hättest du schon gerne mit Anna und mir einen echten Gin Tonic getrunken, aber ansonsten ist es ja wirklich so und das ist ja auch so dieses Phänomen, diejenigen, die irgendwie auch gerne mal feiern oder einfach gerne mal ein Glas Wein trinken aus Genuss oder ein Bierchen. In den letzten Wochen vor dem Ironman hast du ja einfach aufgrund deines gesamtgesunden Lebensstils und aufgrund des Flows, in dem du optimalerweise bist, einfach gar keinen Bock mehr drauf, weil man ja auch wirklich merkt, dass selbst ein Glas Wein deine Schlafqualität negativ beeinflusst. Das ist halt einfach so und wenn man dann in diesem Flow drin ist, dann hat man da keinen Bock mehr drauf, weil man will halt einfach super schlafen. Und was ich aber tatsächlich, deswegen bin ich auch nochmal drauf eingegangen, sehr spannend fand, ist, dass du ja... was hast du erzählt? War das die Katie Hummels oder die Mats Hummels Diät, die du gemacht hast? Also wir nennen sie dann immer die für sie Diät. Weil ich das halt wirklich ganz spannend fand, ist, dass du gesagt hast, halt, du isst nichts Bearbeitetes mehr, also wenig raffinierte Sachen, was ja auch bekannt ist. Dann 5 Greens, also 5 gesunde Sachen, egal ob Äpfel oder Birnen oder keine Ahnung was. Erzähl davon mal ein bisschen, weil das ist ja wirklich etwas, was auch Robert Gorgos übrigens interessanterweise ja immer gesagt hat. Aber ich finde es halt ganz, ganz spannend, das nochmal so aus so einer Feldstudie zu hören, dass du wirklich ja nichts Spannendes gemacht hast und es trotzdem funktioniert hast. Eben durch dieses, du hattest zu keinem Zeitpunkt Hunger, du hattest zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du irgendwie eine Diät machst und vor allem, du hast ja den Trainingsplan 1:1 durchziehen können, denn das ist das, wo wir nachher auch nochmal drauf kommen. Was war wirklich der Gamechanger dann vor dem Ironman Klagenfurt? Denn das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, du bist wirklich im September einen 3.8er oder 3.10er Marathon gelaufen beim Berlin-Marathon. Warst im fitten Zustand, hast dich jetzt nicht spezifisch drauf vorbereitet, aber du warst immer noch fit und bist dann jetzt in Klagenfurt ja einen 3:05er Marathon gelaufen. Also das ist ja, das in Relation zu setzen innerhalb eines Dreivierteljahres, das sagt, glaube ich, jedem, der so ein bisschen Ahnung hat von dem Sport, was das für Unterschiede macht. Aber geh noch mal ein bisschen drauf ein, wie du, was du eigentlich gemacht hast in der Ernährung.
Ja, witzigerweise, ich hab ein Interview irgendwann gelesen von Mats Hummels und seiner Ernährungsberaterin Neni Noni, keine Ahnung, irgendwie hat sie so einen lustigen Rufnamen. Und da haben sie eben gesagt, ich bin ja jetzt nicht der jüngste einer. Das ist ja das Problem ein bisschen. Da steckt man die Sachen nicht mehr ganz so weg wie früher. Und da hat Mats Hummels eben gesagt, ohne sie würde er gar nicht mehr auf dem Niveau Fußball spielen. Und ein Hauptding, wo sie eben sagte, okay, es gibt keine Diäten oder irgendwas. Aber eine Sache ist immer, sich zu überlegen, okay, wie viel unverarbeitete Lebensmittel esse ich? Und das ist ja einfach relativ einfach, ne? Also statt Nudeln isst du dann halt Kartoffeln oder Reis oder Fischfleisch. Haferflocken, keine Ahnung, du kannst ja alles essen, aber eben, wenn du darauf achtest, okay, was ist unverarbeitet, kannst du dir alles Mögliche daraus, also du hast jegliche Vielfalt irgendwo gegeben und natürlich habe ich das nicht zu 100% gemacht. Ich bin jetzt kein Kalorienzähler oder irgendwie was, sondern habe das immer so nach Gefühl gemacht und automatisch isst du dann aber Obst und Gemüse mehr. Und das war auch vorher so. Also viel Fett, wenig Obst und Gemüse und viel Carbs. Das war eigentlich so meine Ernährung. Und vorm Training auch richtig viel Carbs. Und jeder kennt es, der berufstätig ist. Ich arbeite halt voll. Und mittags muss es dann eben schnell gehen. Wir haben immer von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagspause. So, dann isst du was. Und dann kommst du um 17 Uhr aus dem Büro. Und dann fängst du um 18 Uhr mit Sport an. Dann hast du aber um 12:30 zuletzt was gegessen. Das ist natürlich auch scheiße. Und das habe ich auch umgestellt, dass ich dann zwischendurch irgendwie nochmal was gegessen habe und gedacht habe, okay, weil es einfach zu lang wird. Und wenn du dann abends noch, wo sich sowieso schon jeder normale Mensch irgendwie schräg anguckst und sagst, ach, heute habe ich nur 3 Stunden noch eine Radeinheit eben nach der Arbeit, die mache ich mal kurz, hast du um 12:30 das letzte Mal gegessen, dann guckst du schon über Kreuz, wenn du da nach Hause kommst. Und das kennt ja irgendwie jeder, der berufstätig ist. Das ist halt auch eine Herausforderung, weil du kannst ja nicht mal eben dir dann was kochen während der Arbeit oder irgendwie was. Also sich einfach damit zu befassen, okay, was esse ich denn dann jetzt? Und da habe ich eben versucht, dann nicht mehr 2 Tüten Haribo mehr reinzufahren, sondern das eben durch andere Sachen zu machen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel mittags, das geht sehr schnell, Schupfnudeln mit Zimt und Apfelmus. Das ist richtig geil. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ziemlich cool. Also Apfelmark hat ja auch keinen Zucker zugesetzt und das hält relativ gut satt und du hast eben auch ganz gute Carbs.
Und ich als Trainer und Buddy mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, weil jetzt mittlerweile geht es schon so weit, dass Basti sein eigenes Brot backt. Er war bei Holy Holy, als er aus Australien zurückgekommen ist, haben die Jungs seine und Mädels eine coole Woche vor St. Pölten verbracht und dann hat Holy, der ja aus dem Backbetrieb auch kommt, also die Family hat ja ein Café, hat dir dann gezeigt, wie man so ein richtig gutes Brot Bäckerei. Backt. Was denn?
Ja, Bäckerei.
Bäckerei. Nicht nur Café.
Ja, genau, Bäckerei und Café, genau. Und jetzt bist du sogar noch unter die Bäcker gegangen und postest dann immer Bilder von, also intern, von hervorragend gelungenen Broten.
Sauerteigbrot ist das Ding. Ich liebe Sauerteigbrot und das ist nicht so einfach in der Herstellung, aber da habe ich jetzt von Holys Family ganz geile Insights gekriegt und es funktioniert richtig geil. Und entschleunigt total, weil beim Backen kannst du nichts beschleunigen. Wenn du nicht wartest, dann wird's scheiße.
Wie im Ausdauersport. Im Ausdauersport gibt's auch keine Abkürzung, da musst du durch.
No Shortcuts.
Genau, no Shortcuts, da musst du durchziehen. Und das ist ja wirklich also das auch so das Spannende daran. Also wir haben schon gemerkt, du hast eine wirklich sehr positive Einstellung dem Leben gegenüber. Also das ist wirklich so richtig Rückschritte oder irgendwelche Hindernisse. Wir erinnern uns an die Party, Nicky Boy, als Basti sich die Hand aufgeschnitten hat. Wir wissen immer noch nicht, wie das Ganze passieren konnte, ob er geschüpst wurde. Aber Fakt ist, er hatte
eine, 2 Finger gebrochen.
Genau, 2 Finger waren gebrochen. Du solltest 5 Tage später ins Trainingslager fahren. Und eigentlich am nächsten Tag konntest du selber...
Ich auch.
Ja, genau, wollte ich ja gerade sagen. Am nächsten Tag konntest du schon wieder drüber lachen und bist auch ins Trainingslager gefahren. Hast gesagt, cool, das ist nur... Es war, glaube ich, der kleine Finger, oder? Kleine Finger und Ringfinger?
Nee, Zeigefinger und Mittelfinger.
Oh, doch nicht.
Schalten waren ein bisschen blöd.
Offen gebrochen und genäht.
Genau, es war eine gute Nacht, muss man sagen. Es war eine gute Party, das kann man auch festhalten. Aber
ich glaube ja bis heute, dass Nick mich geschubst hat.
ich habe ja leider das überhaupt nicht mitbekommen, sondern ich glaube, das große Problem ist, dass auch alle, die auf dieser Party waren, diesen Abend nicht mehr zu 100% zusammenbekommen. Deshalb, selbst wenn wir alle unsere Gehirne verknüpfen würden, würden wir nicht herausfinden, wie das passiert ist. Aber auf jeden Fall war bei mir irgendwann so, hat Basti einen polnischen gemacht? Wo ist der eigentlich hin? Wo dann, ich weiß gar nicht, wer mir erzählt hat, bist du dumm? Der ist doch da auf die Fresse geflogen, hat einen offenen Bruch und ist ins Krankenhaus. Hast du das gar nicht mitgekriegt? Da war voll das Bohai. Ey, komplett an mir vorbeigegangen. Wir haben da ja schon, ist jetzt 2 Jahre her fast, ne? Oder 1,5 Jahre her.
Ja.
Ja. Das war nämlich genau das Jahr, wo du den Blumenfeld gemacht hast, wie wir so schön gesagt haben, wo du viel Carbs in dich reingesteckt hast und viel Alkohol. Aber ich finde das super beeindruckend, so, weil dieses, was du gerade erzählt hast, ne, irgendwie keine Ahnung, isst nicht so viel verarbeitete Lebensmittel, schau, dass du auch von allen Sachen, was hast, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett und nicht nur irgendwie Carbs und Fett und dann klar, Alkohol, Haribo, seine 2 Tüten isst, das sind alles so Sachen, die ja eigentlich jeder mittlerweile weiß, der sich mit Ausdauersport befasst und auseinandersetzt und keine Ahnung, das ist ja so, Triathlon machst du ja, sobald irgendwie du ein Ziel hast und du willst einen Ironman in einer gewissen Zeit machen, setzt du dich ja gedanklich ganz, ganz stark damit auseinander und da hat das einen großen Stellenwert in deinem Leben, weil einfach das natürlich auch allein das Training dafür sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann beschäftigt man sich natürlich automatisch auch mit diesen ganzen anderen Bereichen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, durch die, was es heute gibt, die ganzen Blogs, die ganzen Videos, die ganzen Podcasts, ist es wirklich was ja jeder weiß. Aber trotzdem, diese Umsetzung steht dann halt immer nochmal auf einem komplett anderen Papier. Und ja, was man bei dir wieder so geil sieht an diesen 2 Jahren, was du auch gerade schön beschrieben hast, ist so dieser Unterschied dann. Ich meine, Nils und du haben es eben gesagt, ja, du hast von den 9,32 in dem Jahr in Hamburg gemacht, aber ja, Ironman Hamburg, wissen wir jetzt alle, ist halt einfach ein Rennen, was, ja, keine Ahnung, ich will jetzt da nicht eine Zeit in den Raum werfen, aber bestimmt 15, 20 Minuten schneller ist als viele andere Ironmans. Wenn man sich da die Profi- und Age-Group-Zeiten anschaut. Und ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, aber du hast jetzt in Klagenfurt, wo du die Hawaii-Quali geholt hast, eine 9,15 gemacht bei einem Rennen, wo die Profis vorne gerade knapp unter 8 Stunden gekommen sind. Also wahrscheinlich wäre das in Hamburg dann eine Zeit gewesen, auf jeden Fall satt, dick, fett unter 9 Stunden irgendwo. Und das finde ich halt krass, oder nochmal so die Rückfrage, hast du in diesen 2 Jahren, wenn du die jetzt vergleichst, also bis auf, dass du jetzt gesagt hast, du hast Alkohol weggelassen, du hast dich besser ernährt, wenn du rein das Training, oder vielleicht kann Nils auch dazu was sagen, rein das Training dir anschaust, hast du auch noch deutlich besser trainiert oder ist so das Training und Umfang, Volumen, die Einheiten, die du gemacht hast, ist das sogar ähnlich gewesen oder vergleichbar gewesen und der große Unterschied war jetzt wirklich Ernährung, vielleicht ein bisschen mehr Commitment und Fokus drauf und Alkohol weglassen? Oder was habt ihr im Training auch noch was ganz anderes gemacht? Also was war jetzt so dieser Riesenunterschied in der Performance?
Letztlich ganz anders haben wir eigentlich nichts gemacht, muss man sagen. Ich kann halt nicht mehr Stunden machen. Das geht nicht. Wenn du arbeitest, weißt du ja selber. Natürlich, du kannst theoretisch auch 30 Stunden trainieren, aber du erholst dich halt nicht mehr davon, weil du ja ein begrenztes Pensum irgendwie hast an Schlaf, was du dir zuführen kannst. Und was vielleicht war, ich habe ganz wenig alleine gemacht in diesem Jahr. Also es hat alles irgendwie Bock gebracht. Ich habe, glaube ich, fast keine lange Radausfahrt alleine gemacht. Also es war immer irgendjemand dabei. Und ich hatte natürlich auch, dadurch, dass ich auch mit Ruben sehr gut befreundet bin, konnte ich eigentlich immer im Windschatten perfekt meine Werte fahren, wenn er Intervalle gefahren ist. Und wir haben so relativ über den 1. Mai oder sowas oder auch im Trainingslager relativ viel zusammen gemacht. Plus Pia fährt ja auch sehr gut Fahrrad, mit der kann ich auch immer relativ viel zusammen machen. Das bringt ja schon mal so ein positives Mindset, dass du da nicht alleine deine 5 Stunden durch die Gegend gurkst. Ein paar Ausfahrten habe ich auch mit Görkeman gemacht, der dann mit seinem Rennrad da auch alles mitgemacht hat, muss man sagen, wenn ich auf dem TT gefahren bin. Also er ist in Topform, wenn da mal nicht noch was kommt dieses Jahr. Und das war eine Sache. Und was aber anders war dieses Jahr, muss man schon sagen, oder was ich eigentlich so ein bisschen, seit ich bei Nils bin, das ist jetzt wir gehen jetzt ins 4. Jahr im Juli, was sich so aufgebaut hat, die Intensitäten sind tatsächlich mehr geworden. Also die Stunden nicht, die Umfänge nicht. Aber ich hatte jetzt schon so Läufe, wo ich gesagt habe, boah, das hatten wir aber letztes Jahr nicht. Irgendwie so dreimal 10 Minuten gesteigert in Race Pace. Und das waren dann insgesamt irgendwo 30 Kilometer am Ende. Das waren schon Sachen, mir macht das Spaß, mich dann auch richtig zu quälen. Gerade beim Laufen kann ich das deutlich besser. Beim Schwimmen kann ich das gar nicht. Aber beim Laufen kann ich das eigentlich ganz gut. Und das waren so Sachen, die sich geändert haben. Also Umfang ist gleich geblieben, Intensität ist mehr geworden über das letzte Jahr. Würde ich sagen, Nils, oder?
Ja, ich habe jetzt parallel noch mal ein bisschen geguckt, weil ich ja gar keinen Überblick habe, wie viele Stunden du tatsächlich trainiert hast, weil es ja wirklich so ist, dass ich immer versuche, diesen Maximum Load zu finden. Das heißt, ich gucke einfach, wie viel kann der Athlet sinnvoll trainieren in der Woche, kombiniert zum Job und zur Familie, dass es nicht zu viel wird. Also da habe ich jetzt keine individuelle oder keine Standardlösung, sondern habe da wirklich eine individualisierte Lösung und war jetzt doch sehr überrascht zu sehen, dass du tatsächlich eigentlich so im Winter jede Woche schon 13 bis 15 Stunden trainiert hast, was aber natürlich auch durch die Gravel Rides kam, die wir zum Teil dann ja auch zusammen gemacht haben. Und da muss man schon auch sagen, dass du ja, wie du es auch gesagt hast, einfach wahnsinnig Bock hast am Sport. Also wir sind ja teilweise wirklich bei räudigem Wetter auf dem Gravelrad gesessen, haben trotzdem wahnsinnig viel Spaß gehabt, weil es halt einfach so viel Spaß macht, auf dem Gravelbike durch die Gegend zu fahren oder auch auf dem Rennrad. Aber im Winter ist es dann auf dem Gravelbike doch nochmal was anderes. Und dann in der unmittelbaren Vorbereitung, also sprich so ab April eigentlich im Halbmarathon, bist du tatsächlich, hast du pro Woche 17 bis 20 Stunden trainiert und hattest auch 23 und 24 Stunden Wochen dabei. Das waren aber dann die Wochen, wo Feiertage waren. Das war ja recht dankbar mit 1. Mai und mit Pfingsten dieses Jahr. Also du hast schon auch, da würde ich sagen, auch vom Volumen her mehr trainiert als letztes Jahr. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr so nicht hinbekommen. Was aber auch daran liegt, und das kommt dann wieder zum gesunden Lebensstil dazu, dass du keinerlei Ausfälle hattest. Also das ist ja wirklich etwas, was aus Trainersicht perfekt ist, wenn du es halt einfach schaffst. Nicky Boy, du erlebst jetzt genau das Gegenteil. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, woran liegt das? Also ich sage ja immer, dass Unfälle, Krankheiten selten ohne Grund passieren. Und ich glaube, dass da ja auch, weißt du selber auch, Nick, du hast jetzt halt gerade wahnsinnig viele Baustellen in Anführungsstrichen. Jetzt natürlich auch durch Frieda eine super positive Baustelle, aber es ist halt auch etwas, was wahnsinnig viel Energie zieht. Und sowas passiert ja nicht ohne Grund. Und ich glaube halt einfach genau das Gegenteil ist jetzt irgendwie Basti, der halt sagt, nee, ich habe jetzt nochmal richtig Bock und will jetzt nochmal gucken, was passiert, wenn ich mich jetzt halt ein bisschen gesünder ernähre, wenn ich so diese Sachen, die mich vorher torpediert haben, halt weglasse. Und Fakt ist tatsächlich, dass du die letzten 6, 7 Monate perfekt durchtrainieren konntest. Du hattest nicht eine Verletzung, du hattest nicht eine Erkältung. Also vielleicht mal irgendwie 2, 3 Tage Nase laufen, aber kein Ausfall von irgendwie einer Woche oder so. Und du hast es gesagt, wir haben ein bisschen mehr Intensität gemacht, was aber definitiv ein Gamechanger war, dass wir dieses Jahr mehr Diagnostiken gemacht haben, weil wir zur Inside-Diagnostik gewechselt haben. Und ich weiß noch, dass du am Anfang nach dem ersten Test, klar, da warst du auch nicht fit, aber auch nach dem zweiten Test, dem Follow-up-Test, 4 bis 6 Wochen später, schon relativ entsetzt warst, wie niedrig deine FTP beim Radfahren ist und vor allem auch, wie niedrig der Fat-Max-Bereich ist, wo ich aber halt gesagt habe, ey, komm, das ist jetzt halt einfach so, dafür machen wir die Diagnostiken. Und das zieht sich eigentlich so durch die ganze Trainingsgruppe durch, die Diagnostiken gemacht haben, die haben zum Großteil wenig intensiver trainiert. Also das sind dann oftmals nur diese 10, 20 Watt, aber gerade im Fat-Max-Bereich ist das halt das Entscheidende. Bin ich noch in dem Bereich, wo ich Fette verbrenne oder bin ich schon in dem Bereich, in dem ich doch vermehrt Kohlenhydrate verbrenne? Und wir alle wollen natürlich mehr Watt fahren und gerade wenn man dann auch ein kleiner, dann doch eher leichter Typ ist und du sollst auf einmal Fat-Max-Intervalle im Winter mit 160 Watt fahren, da kommst du dir natürlich vor, als wenn du irgendwie zum Einkaufen fährst. Und wir haben das aber konsequent durchgezogen und das ist aus Trainersicht ganz faszinierend. Es ist nichts Neues, aber wenn man das dann halt wieder so sieht, dann ist es halt sehr, sehr faszinierend, dass du halt siehst, wie konsequent sich dann diese Fat-Max-Bereiche halt einfach entwickelt haben im Laufe der Zeit und wir das dann halt auch angepasst haben. Und das ist ja nicht nur bei dir so, das ist bei vielen anderen Athleten so, die dieses Jahr Top-Leistung gebracht haben. Und das war ja interessanterweise auch 2 Wochen vor Klagenfurt war der Ironman Hamburg und da waren ja dann so Athleten, die in deinem Bereich sind, die dann irgendwie 9,6, 9,7 gemacht haben. Nicky Boy, du hast genau diese Zahl genannt von 9 Stunden und wo du gedacht hast, ey scheiße, jetzt rennt der hier ein 3,09er Marathon, 3,08er Marathon, wie soll ich das denn machen? Und dann habe ich ja dann auch zu dir gesagt, Basti, überhaupt kein Problem, du läufst einfach 3,05 in Klagenfurt. Ich hätte mal 3,03 oder 3,02 sagen sollen, wobei das, ja, das hätte letztendlich auch nichts verändert, was das Resultat anbelangt. Da kommen wir ja dann noch zum Tag X, der ja wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber das war halt ganz interessant zu sehen und das war das so eine Situation in Hamburg, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, die dich unter Druck gesetzt hast, wo du gesehen hast, dass alle so performen und du gedacht hast, Mist, jetzt muss ich auch Hable on the Table? Oder war das so, dass es dir eher eine Selbstsicherheit gegeben hat, weil du gewusst hast, ey, bei den anderen funktioniert es, dann wird es bei mir auch funktionieren?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich war irgendwie ja fit und klar, du kannst Hamburg und Klagenfurt, das sind Welten, ne? Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Also in Klagenfurt jetzt auch in diesem Jahr die Radstrecke, die war ja brutal, war ja auch ich glaube, es war früher schon mal diese Radstrecke. Im letzten Jahr war das
zweimal, was wir jetzt, genau. War der also, ganz Klassiker also, von Anfang der 2000er.
Genau, was wir jetzt zweimal gefahren sind, war im letzten Jahr der zweite Teil der Radstrecke. Also es war schon sehr hügelig. Aber ich war in Hamburg von diesen Laufzeiten, also wie gesagt, auch von meiner Truppe da, die in meinen Bereichen sind, habe ich schon gedacht, boah. Also ich muss dazu sagen, meine Marathon-Bestzeit im Ironman war 3 Stunden 24 und die bin ich 2019 gelaufen. Und danach bin ich in jedem Ironman, und ich habe 8 gemacht, beim Laufen hochgegangen. Meistens bei Kilometer 33 bis 35 ging das große Wandern los, weil ich auch irgendwie immer Magenprobleme hatte. Also von 8 Ironmans, die ich gemacht habe, waren 5 richtig beschissen, muss ich sagen, wo es mir richtig dreckig ging und wo es wirklich nur darum ging, ans Ziel zu kommen. Der erste war super, dann hatte ich 2019 nochmal ein super Rennen und dann war mit Stürzen. Also ich habe da wirklich alles immer mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und letztes Jahr war noch das Beste, da war ich wirklich bis zur dritten Laufrunde, war ich voll on Kurs, ein 3:15er Marathon zu rennen, was wir uns vorher so ausgerechnet hatten. Dann habe ich Nils noch getroffen, so als ich in die letzte Runde gegangen bin, der war auf dem Weg ins Ziel für Günni und Julian. Und dann bin ich dann den Berg runter und sagte, alter Coach, ich habe derbe Krämpfe. Und dann, was? Lauf weiter, hau dir Cracker oder irgendwas rein. Und ich dachte, ja, alles klar, Cracker, wo kriege ich jetzt Cracker her? Ist hier irgendwo ein Aldi oder so? Also ja, und dann nahm das Elend halt seinen Lauf. Und dann werden halt so 7 Kilometer, da verlierst du dann 20 Minuten. Ich bin dann am Ende irgendwie ein 3:40er Marathon oder so gelaufen. Also das geht dann so schnell bergab, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und jetzt sind die halt in Hamburg nicht 3:15 gelaufen, sondern die sind 3:10 gelaufen, die Jungs, aus meinem Umfeld so, wo ich dachte, alter Schwede, ey, was haben die denn jetzt anders gemacht? Ne? Witzigerweise auch Athlet von Anni, wo ich dachte, vielleicht muss ich wechseln zu Anni. Und dann, aber das hat mich positiv angefixt, muss man sagen. Und ich wusste einfach, dass ich fit bin und ich hatte einfach auch vor Klagenfurt. Ich bin am Dienstag dahin gefahren. Und habe dann auch von dort aus noch so ein bisschen gearbeitet. Und dann kam aber am Donnerstag auch schon Woli dazu. Und wir hatten einfach die Tage vorm Race. Das war halt wieder so witzig mit diesem Typen. Und wir haben echt Spaß gehabt, muss man sagen, und alles. Und es war so eine lockere Atmosphäre, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, nervös zu werden. Freitag ist Pia dann noch dazugekommen, die musste noch arbeiten. Und ich muss sagen, wenn man so eine Atmosphäre vorher hat und sich gar nicht so abschottet, sage ich mal, und so negative Gedanken zulässt, was ich eigentlich per se sowieso nicht habe. Aber ich war schon positiv gestimmt, muss ich sagen, als ich nach Stan gegangen bin.
Ja, kommen wir zum Tag X. Wir haben es gesagt, also in der Vorbereitung letztendlich nicht viel anders gemacht. Was natürlich dann doch auch noch dazu kommt, ist, dass es das dritte Jahr war oder vierte Jahr jetzt, dass du, glaube ich, bei mir trainierst. Und das ist schon so, du lernst natürlich auch den Athleten immer mehr kennen. Du weißt immer mehr, okay, welche Trainings greifen nicht. Und man muss sagen, so nach 3-4 Jahren hast du eigentlich so einen Punkt, wo du erstmalig wirklich in den Bereichen kommst, die, glaube ich, für die Athleten möglich sind. Danach musst du dann wirklich sehr, sehr konsequent weiterarbeiten. Also die Entwicklung, das sieht man auch bei anderen Athleten, die geht auch über Jahre weiter. Aber so nach 3-4 Jahren hast du in der Regel so den Bereich, dass du sagst, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen und jetzt gucken wir, wie weit es dann noch gehen kann. Das kommt dann bei dir mit Sicherheit auch noch hinzu. Aber du bist dann in Klagenfurt wirklich, ja, du hast es selber gesagt, es war so ein Tag, der mehr oder weniger von alleine ging. Beim Schwimmen muss man sagen, wir waren ja auch so 2-3 Mal zusammen im Wasser vorher. Da hatte man schon auf ein bisschen mehr gehofft. Weil man schwimmt ja nachher durch diesen Kanal, erst eine relativ große Runde im Wörthersee, ich glaube 3000 Meter, und dann die letzten 800 Meter geht's durch diesen, heißt der Lendekanal oder was, wo man eigentlich sich nur hinlegen muss und ins Ziel getrieben wird. Aber du bist dann wieder mit einer, was war das, 1:09 aus dem Wasser raus?
Nee, 1:08, und an dem Tag war Gegenströmung im Lendekanal.
Ah, okay, ja gut, das erklärt natürlich einiges.
Normalerweise habe ich beim Schwimmen ja immer schon so das Gefühl gehabt, oh, das war scheiße, das war langsam. Aber diesmal habe ich gedacht, ich habe es geschafft. Das erste Mal unter einer Stunde, diesmal hat es geklappt. Also ich hatte ein super Gefühl im Wasser. Ich konnte mich super orientieren, ich habe alles gesehen. Also es fühlte sich rundum geil an, muss ich sagen. Ich war eigentlich
Du hast aber auch ganz revolutionär das erste Mal seit Jahren Kontaktlinsen im Rennen benutzt. Also du weißt ja, dass du nicht guckst.
Ja, die Bojen, die waren schon groß plötzlich, muss man sagen.
Also auch ein Tipp, Auch ein Tipp vielleicht an euch, diejenigen von euch, die eine Sehschwäche haben, die das wissen und die trotzdem nicht auf die Idee kommen, im Rennen Kontaktlinsen zu tragen. Macht das Ganze, das war schon ein kleiner Gamechanger für dich.
Ja, also mir hat aber vorher bei irgendeinem Augenarzt gesagt, mach das nicht beim Schwimmen mit Kontaktlinsen, wenn da irgendwie Bakterien reinkommen, dann fallen dir die Augen raus, so dem Sinne nach. Und deswegen habe ich das nie gemacht und ich bin auch eher faul, was das Reinmachen von Kontaktlinsen angeht. Ich habe 1,25 auf beiden Augen, also ich bin jetzt nicht komplett blind. Aber im Wasser, wenn das ein bisschen choppy ist, dann sind die Bojen dann ja doch irgendwie ein bisschen kleiner, beziehungsweise manchmal denke ich, es sind gar keine Bojen da und bin dann erstaunt, dass plötzlich doch eine da ist. Und diesmal war es von Anfang an so, dass ich auch so die vierte Boje schon sehen konnte. Und dadurch hatte ich natürlich eine bessere Orientierung. War dann natürlich erstmal, ich kam raus, habe auf die Uhr geguckt und dachte, 1:08, okay, nicht das, was ich wollte oder was ich mir erhofft hatte. Aber ich bin das ja gewohnt, das ist das Gute daran. Und ich habe da gar nicht ehrlich gesagt weiter drüber nachgedacht, sondern das hake ich dann ab und dann geht's weiter, weil das mein Leben lang so gewesen ist, dass ich, seit ich Ausdauersport mache, im Schwimmen halt, also ein Delfin werde ich nicht mehr.
Und dann ging's aufs Rad? Und dann hattest du ja dieses Phänomen auch mit der Gruppe. Das ist auch etwas, was du unbedingt nochmal erzählen solltest, weil du warst relativ weit vorne mit dabei.
Und genau, ich bin halt relativ früh ins Wasser gegangen und bin dann ja, also 1:08 war jetzt ja auch keine Katastrophe, muss man dazu sagen, weil es war an der kurzen Seite, wo wir rumgeschwommen sind, schon so ein bisschen choppy auch. Es waren jetzt, sind alle nicht ihre Bestzeiten da geschwommen. Und dann bin ich halt losgefahren. Und irgendwann ist es dann ja immer so, dich überholt einer und dann werden es halt immer mehr und alle hängen sich hinten ran und auf einmal fahren die in Dreier rein und ich habe dann wirklich Abstand gelassen und habe mir das angeguckt und dann war das so eine Gruppe von, ich würde mal sagen, so 10, 12 Leuten und es ist wirklich leer gewesen auf der Radstrecke, also man hatte überhaupt kein Problem damit, das einfach wie eine Perlenkette aufgezogen fährt zu fahren, wollten die aber gar nicht, also sie sind wirklich, das waren Flaggen, die ich auch noch nicht gesehen hatte. Was mich aber natürlich tierisch angekotzt hat, war, dass ich 3 Startnummern aus meiner Altersklasse gesehen habe. Wo ich dachte, okay, fuck, ich will irgendwie, weiß ich, dass ich Top 10, Top 5 irgendwie machen muss, wenn ich nach Kona will. Wenn da jetzt schon mal 3 Arschlöcher irgendwie in der Gruppe fahren, dann wird es beim Laufen auch wieder hart. Und ich habe mich in Barcelona schon mal an so einem Ding so aufgehängt, dass ich mich komplett kaputt gefahren habe auf dem Fahrrad und dann den ganzen Marathon gehen musste. Musste da echt gucken, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Ich bin dann auch daneben gefahren, habe dem einen noch angezeigt, der war 20 Zentimeter vom Schaltwerk entfernt, von seinem Vordermann. Habe dem eben noch angezeigt, dass er doch vielleicht noch ein bisschen dichter ranfahren soll, weil das noch keine 12 Meter sind. Er kann noch ein bisschen auffahren. Und dann meinte er, ja, was kann ich dafür, wenn der vor mir so langsam fährt? Also ich habe die geilsten Sachen da wirklich gehört und habe dann aber gemerkt, dass sie an den Bergen, da hatte ich dann so 270, 280 Watt und ich bei 64 Kilo kann man sich ja ausrechnen, was das pro Kilogramm ist. Und da haben schon der ein oder andere hat dann schon gekämpft und dann dachte ich, okay, die zerlegen sich, weil die so unrhythmisch fahren. Die Gruppe wird irgendwann baden gehen. Und dann kamen wir wieder auf die Gerade, ich habe dann wieder Abstand gelassen. Der Letzte hat dann ausgeklickt und hat seine Beine ausgeschüttelt nach dem Berg. Und da habe ich gedacht, Alter, jetzt das gibt's doch gar nicht, ne? Und dann habe ich aber, okay, habe die fahren lassen, bin meinen Stiefel so weitergefahren, hatte eigentlich an jedem Berg, das muss man vielleicht noch mal kurz einstreuen. Holi war mit dem TT da und ist die Radstrecke den Tag vorher noch mal abgefahren und sagte, Basti, die Strecke hat echt Potenzial, dich richtig auseinanderzunehmen. Also fahr lieber ein bisschen konservativer, weil gerade in der zweiten Hälfte der Radrunde, die Berge, die sind so eklig, dass gerade auf der zweiten Radrunde, da kannst du alles verkehrt machen. Und man sagte Görke ja auch, versuch immer von der Schwelle wegzubleiben. Und dann habe ich halt immer an jedem Anstieg Görke im Kopf gehabt, bleib von der Schwelle weg, bleib von der Schwelle weg. Das habe ich mir immer aufgesagt. Ne? Und da haben mich die Leute auch echt reihenweise überholt. Und ich bin ja nun relativ leicht und habe auch ein relativ leichtes Fahrrad und habe gedacht, bleib einfach ruhig, die siehst du alle irgendwann beim Laufen wieder. Und habe mich, ich sollte irgendwie mit 64 Kilo jetzt 185 Watt fahren. Und ich bin am Ende, hatte ich im Schnitt 186 Watt. Also ich habe mich da schon gut dran gehalten, muss man sagen. Habe aber auch nur an den Bergen eigentlich auf den Wattmesser geguckt, dass ich halt nicht drüber gehe, weil das fühlt sich natürlich am Anfang immer alles relativ leicht an und man denkt, man ist unsterblich und bei Kilometer 20 auf dem Marathon denkt man, hätte ich das mal nicht gemacht. Und
das ist wie mit dem Alkohol. Da musstest du die Finger von weglassen im Rennen jetzt von der Schwelle. Das fühlt sich auch mal so gut an und am nächsten Tag so scheiße mit dem Alkohol. Das kann man super vergleichen. Wer auf dem Rad zu hart fährt und über die Schwelle, der kriegt den Kater beim Marathon und beim Alkohol ist halt ein Tag Zeit versetzt. Aber das ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Komplett. Das passt perfekt.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und dann war Pia schon so ein bisschen nervös mit Holi und das ist ja auch geil, was du dann für Ansagen kriegst. Die bescheißen dich ja alle von außen, muss man dann dazu sagen. Weil Holi hatte mich am Tag vorher schon gefragt, ja, wenn du jetzt irgendwie relativ weit weg bist nach dem Schwimmen, was sollen wir dir denn dann sagen? Da habe ich gesagt, ihr könnt ruhig die Wahrheit sagen. Ich kenne das schon, dass ich beim Laufen erst nach vorne komme. Also die drei Male, die ich irgendwie, oder zweimal, die ich Top Ten war, ist das beim Laufen passiert und nicht beim Schwimmen oder beim Radfahren. Und dann hörte ich schon Pia, ja, du liegst ganz gut. Weiter so. Weißt du? Und dann auf der zweiten Radrunde war dann aber schon so, ah, du hast richtig viel aufgeholt. Es geht jetzt Richtung Top 20. Aber gib mal ein bisschen Gas, weil Pia hatte wohl zu Holi gesagt, jetzt haben wir den so konservativ eingestellt, der lässt bestimmt nur rollen. Aber ich hatte da, also ich hatte einen guten Überblick und ich war auch klar im Kopf, muss man sagen. Und ich hatte auf der zweiten Radrunde ein bisschen rausnehmen müssen, weil es in Strömen gegossen hat. Und da waren schon so ein paar Abfahrten, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kein Risiko, weil ich halt auch keinen Bock hatte, da hinzufliegen. War schöner neuer Asphalt, super. Also ich muss sagen, die Radstrecke hat echt Spaß gemacht und war kurzweilig. Und das Rennen selber auch kann ich jedem nur empfehlen. Das war richtig, richtig cool, muss man sagen. Also auch der Wörthersee, dieses türkise Wasser und alles. Also Grundstimmung, Zuschauer trotz des Regens, so in den Dörfern immer so ein paar Hotspots gehabt. Und in der Stadt war dann natürlich echt der Teufel los. Das war richtig geil. Und dann bin ich eigentlich relativ entspannt vom Rad gestiegen, muss ich sagen. Und da muss man sagen, hatte Nils vorher gesagt, ja, versuch mal nicht Richtung 4,15, sondern eher Richtung 4,20 zu laufen. Und mein Ziel war, so einen 3,10er Marathon zu laufen. Und ich habe gesagt, ich laufe so in 3,28 an und guck, wie lange ich das halten kann. Und dann bin ich halt losgelaufen und hatte so bei 3,24, das war so eine Pace, wo ich mich dann eingependelt habe und wo ich dachte, geil. 4,24. War so eine Pace, wo ich mich ganz gut eingependelt habe. Und vom Kopf her ist eine 2-Runden-Laufstrecke richtig geil, muss ich sagen. Also Worst Case war 6 Runden auf Mallorca, das war grausam. 4 Runden habe ich eigentlich immer gedacht, ist so ideal. Aber 2 Runden, das ist für den Kopf, so wie man sich das runterbrechen kann und sich seine Strategie zurechtlegen kann. Das war so kurzweilig. Ich hatte nicht einen Hänger beim Laufen und habe halt immer so, wenn ich gesehen habe auf meiner Uhr, jetzt läufst du 3,28, Trittfrequenz wieder ein bisschen hoch, dann war ich wieder bei 3,24. Und es ging nicht schneller, aber ich habe das Gefühl gehabt, das kann ich auch 50 Kilometer laufen. Also ich wusste eigentlich, ab Kilometer 20 hatte ich das Gefühl, das geht irgendwie. Ich hatte keine Magenprobleme, ich hatte keine schweren Beine. Also das war eigentlich, muss ich sagen, von A bis Z richtig geil. Und dann habe ich hinterher so in der WhatsApp-Gruppe gelesen, was da dann so los war, weil du läufst dann auf der zweiten Radrunde bei Kilometer 33 wieder raus aus dem Ort und dann in die Stadt rein. Das ist dann nochmal so eine 8 Kilometer Wendepunktstrecke. Und da standen immer Pia und Holi im Ort. Und da bin ich ja diverse Male vorbeigekommen. Und dann sagte Pia schon, jetzt gib Gas, es ist noch Top 5 drin. Und dann haben sie mich nochmal ordentlich gepusht. Und dann bin ich weitergelaufen. Und dann kam ich aus der Stadt zurück und dachte, naja, die werden jetzt ja im Ziel auf mich warten. Und dann sah ich aus der Ferne so bei Kilometer 38,8 Holi plötzlich am Rand. Und witzigerweise hat mein Gehirn mir gleich gesagt, das ist nicht gut, dass der da steht. Das bedeutet, dass du irgendwas machen sollst, was du eigentlich nicht kannst und was du eigentlich auch nicht mehr willst. Weil, also, dann bist du ja doch schon irgendwie auf. Und ich hatte meine Carbs in meiner Flasche vorbereitet für 3:45. Weil ich dachte, wer weiß, was passiert, wenn du gehen musst. Also ein bisschen mehr rein. Das heißt, ich hatte noch relativ viele Carbs in meiner Flasche. Und dann schrie Holi mich an, ich soll jetzt Endbeschleunigung machen. Der Dritte ist 40 Sekunden vor mir, hat mir aber nicht die Info gegeben, dass der eine Minute langsamer läuft als ich. Und dann bin ich halt los, hab gedacht, okay, alles, was in der Flasche drin ist, hau ich mir jetzt rein. Das waren dann wahrscheinlich noch irgendwie 100 Kilometer. War mir egal. Ich habe gedacht, nicht jetzt riskieren, auf den letzten 3 Kilometer noch hochzugehen. Da sah ich Holi schon so eine Brücke hochsprinten, auf der anderen Seite wieder runter und 500 Meter weiter stand er dann wieder. Und habe mich wieder angebrüllt, das ist noch keine Endbeschleunigung, ich soll schneller laufen. Und dann der Typ, der neben mir lief, ja, hast du doch gehört, du sollst schneller laufen. Ich sage, ja, aber ich kann nicht mehr, Mann. Und dann 500 Meter weiter stand Pia dann. Und dann hat sie halt gesagt, so da vorne ein Bekannter von mir, auch von St. Pauli, der war auf Platz 2. Wir wussten aber nicht, wann der gestartet ist. Und der war dann in Sichtweite. Und dann bin ich an Paddy halt rangelaufen. Und dann habe ich schon sehr über Kreuz geguckt, muss man sagen. Und dann sind wir in den Zielkanal eingebogen und haben Finishline-Sprint gemacht. Um Platz 2 gefühlt, weil keiner wusste ja, wann der andere gestartet ist durch diesen Rolling Start. Er war 2 Minuten vor mir am Ende, also ich hätte ihn nie kriegen können. Und ich war dann auch witzigerweise, weil ich ja viel schneller gelaufen bin, eine Minute schneller auf dem Kilometer, 2 Minuten vor Platz 4. Das war also safe. Aber wir standen vor der Finishline und der Zaun war zu. Wenn du dann so einen Endspurt gemacht hast und denkst, da ist das Ziel, Und da war vorher der Wendepunkt von der Laufstrecke, wo wir wieder zurücklaufen mussten. Und da musste man tatsächlich beim Zieleinlauf auch nochmal 300 Meter zurück und dann um diesen Zaun rum und auf der anderen Seite vom Zaun durch den Finishline. Und 600 Meter, wenn du All-Out Finishline-Sprint gemacht hast im Ironman, das war eine Ewigkeit. Also das hat sich so angefühlt wie die 10 Kilometer vorher. Und dann war ich auch wirklich, als ich im Ziel ankam, da war dann der Ofen komplett aus. Da hat mich dann so eine Dame in Empfang genommen, die wollte mich anfassen. Ich habe gesagt, bitte nicht berühren, dann muss ich direkt spucken, wenn sie mich jetzt anfassen. Und bin dann ins Zelt und das Erste, wo ich gegenlaufe, ist so eine Bierzapfanlage, wo die eiskaltes Bier mit Alkohol ausgeschenkt haben. Wo ich gedacht habe, nee, bei aller Liebe, das machst du jetzt nicht. Und habe ich dann auch tatsächlich nicht. Habe noch ein bisschen abgewartet, ein paar Minuten. Aber das war halt richtig geil, wenn du wie so ein Volltrottel da stehst. Und wir haben uns beide anguckt und haben gesagt, wo geht's lang? Also wir hatten keine Idee, wie wir ins Ziel kommen sollen. Und am nächsten Tag habe ich noch mit dem Sieger aus meiner Age Group gesprochen und der hatte das gleiche Problem. Er sagt, ja, ich habe ja noch locker eine Minute verloren, weil ich nicht wusste, wie ich ins Ziel komme. Was natürlich unser Fehler war, das haben sie wahrscheinlich in der Wettkampfbesprechung gesagt und wir haben nicht richtig aufgepasst.
Ja. Aber ist auch ganz spannend. Du bist dann ja tatsächlich Dritter geworden in der Altersklasse, auch recht souverän, ja. Dann ganz guter Abstand. Und nochmal so ein paar Side-Facts, weil jeder weiß ja, wie der schon mal einen Ironman gemacht hat, wie hart die letzten Kilometer sind und dass der Puls eigentlich in der Regel eher so ein bisschen runtergeht, weil man nicht mehr die Kalorien reinbekommt und weil das System nicht mehr so groß drauf ist. Bei dir, du bist vorher wirklich ganz konsequent 4,24 gelaufen pro Kilometer und die letzten drei bist du dann eher im Bereich von 4,10 bis 4,12 gerannt und der Puls, ich habe eben nochmal geschaut, der war tatsächlich immer so die ganze Zeit, der ist so linear hochgestiegen, am Anfang bist du mit 139, du hast auch einen sehr niedrigen Puls, muss man sagen, beim Laufen, 139er Puls gerannt, warst nachher bei Kilometer 35 so bei 145, 146 und die letzten drei Kilometer gingen ja dann wirklich nochmal hoch auf 160, also das ist schon, ich weiß nicht, wann du in der Vorbereitung 160er Puls beim Laufen hattest in den letzten Wochen, so häufig war das nicht der Fall, aber du hast dann wirklich alles gegeben, aber das Coole ist, was du ja im Nachhinein gesagt hast, der Tag ist unfassbar schnell vergangen, du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Hänger und es sind ja wirklich Sachen gegen dich gelaufen, wenn man jetzt einfach mal sagt, das Schwimmen, was schon sehr, sehr viele Athleten immer, ja, total aus dem Konzept raus, also was bei vielen wirklich auch schon den Tag zerstört, wenn sie denken, oh, dieses Mal schwimme ich unter 1,5 und dann kommen sie doch mit 1,8 aus dem Wasser, das ist für viele echt schon so ein Schlag, weswegen ich auch sehr häufig sage, lasst die Uhr lieber weg, damit ihr euch da gar nicht von beeinflussen lasst. Und dann auch beim Radfahren hast du es gesagt, bist du cool geblieben, wir hatten ja schon auch irgendwie, Nicky Boy hat es gesagt, so Hamburg unter 9, Klagenfurt, die eigentliche alte Strecke ist ja auch eher schnell und da haben wir dann schon gedacht, naja, vielleicht, wenn so richtig alles zusammenkommt und du irgendwie 1,05 schwimmst und dann 4,45 Rad fährst und dann halt, wie gesagt, den Marathon unter 3,10 läufst, dann steht da vielleicht sogar eine 8 vorne, war natürlich an dem Tag dann bei der Radstrecke auch überhaupt nicht dran zu denken, aber trotzdem bist du dann ja eine 5 Stunden gefahren, was ja auch so war, wo man gedacht hat, das hätte auch schneller sein können, an dem Tag war das eine gute Radzeit. Aber auch, als du vom Rad gestiegen bist, war jetzt ja noch nicht klar, dass du irgendwie A, die Kona-Quali dir holst und B, dann auch tatsächlich noch auf dem Treppchen in der Altersklasse steht, was für viele ja wirklich ein Traum ist. Also hast du dich auch nicht davon aus dem Takt bringen lassen. Und dann der Marathon, du hast es gesagt, einfach abgespult, letztendlich wie ein Profi, kein Negative-Split, aber gleichmäßiger Split, zweite Hälfte genauso schnell wie die erste Hälfte, am Ende sogar noch eine saubere Endbeschleunigung hinbekommen, um halt Platz 3 zu sichern. Das ist schon krass, wie das dann funktioniert, wenn so alle Zähnchen ineinander greifen.
Ja, auch mental natürlich, ne? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich weiß nicht, das hat man ja selten, aber es gibt ja so Tage, wo du weißt, relativ früh schon, ich gehe heute nicht hoch. Das passiert einfach nicht. Hatte ich noch nie beim Ironman. So hatte ich das bei meinem ersten, muss ich dazu sagen. Bei meinem allerersten war es auch so, weil ich da natürlich super konservativ rangegangen bin und auch eher 10 Sekunden zu langsam losgelaufen bin als zu schnell.
Vielleicht und, auch nochmal, entschuldige Basti, dass ich zwischenhake, auch nochmal ganz interessant, wann war das und wie schnell warst du da? Weil das ist, glaube ich, für viele auch nochmal so ein wichtiger Punkt.
Da höre ich jetzt zu, weil vielleicht mache ich das einfach in Frankfurt.
Das war meine erste Langdistanz 2017 in Hamburg. Das war der erste Hamburg Ironman. Das müsste 2017 gewesen sein. War 17. Und da habe ich 10 Stunden 19, glaube ich, gebraucht.
Spannend. Also auch schon recht schnell, muss man sagen, finde ich.
Das war meine schlechteste Zeit, glaube ich.
Ja, aber trotzdem, ist ja schon eine Zeit. Also viele würden jetzt sagen, wenn ich meinen ersten Ironman mache und nicht vom Ausdauersport komme und den Sport, ich meine, wie lange hast du da Triathlon gemacht? Seit 3 Jahren? Oder seit 2 Jahren?
Nee. Ja, eher so. Ja, ich glaube, in meinem zweiten Triathlon-Jahr habe ich
Hamburg schon Marathon gemacht. Gelaufen.
Ein.
mit Knochenhaut.
Mallorca, Hamburg konnte ich ja dann nicht laufen. Da habe ich ja dann den Marathonplan, Marathon unter 3 Stunden 30 und da ist mein Schienbein dann hochgegangen.
Also Mallorca-Marathon war 2015, dann die olympische Distanz.
2016 war ein Triathlon-Jahr, quasi mein erstes Triathlon-Jahr.
Und 17 und hast du dann 10 Stunden 19 in Hamburg. Ja. Aber da sieht man ja schon, da sieht man ja schon, dass Talent vorhanden ist. Also das muss man halt auch sagen, ganz, ganz klar. Sonst macht man nicht, ich meine, du hast auch schlau trainiert, André Albrecht, auch ein sehr, sehr guter Coach aus Niedersachsen, auch Landeskaderathlet, Landeskadertrainer, Landestrainer, also wirklich ein, auch schon lange dabei, unheimlich viel Erfahrung. Also da hast du auch viel richtig gemacht. Aber 10 Stunden 19, das ist schon durchaus im zweiten Jahr Triathlon eine sehr, sehr gute Leistung. Aber dann halt auch 5 Jahre gebraucht, um eine Stunde schneller zu sein. Ich würde sagen, dass vermutlich Klagenfurt dieses Jahr schon ein bisschen langsamer war und schwerer war als Hamburg, die Strecke in Hamburg. Also vielleicht kann man nochmal so 15 Minuten draufzählen, aber eine Stunde 15. Aber das ist dann halt auch möglich. Und, das muss man auch sagen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, du bist ja jetzt AK 45. Also hast jetzt auch nicht irgendwie mit 30 angefangen, wo dann natürlich bis Mitte 30 Verbesserungen mehr oder weniger klar sind, sondern hast in einem Alter angefangen, wo der Abstieg quasi vorprogrammiert ist. Das war auch ganz interessant, was du gesagt hast mit den Proteinen und auch mit dem Krafttraining. Das haben wir auch vorhin vergessen, das haben wir auch sehr konsequent gemacht, 2x pro Woche. Also so eine.
Stimmt, ja, Nick, das war auch noch ein Gamechanger. Wir haben Krafttraining eingebaut. Habe ich letztes Jahr gar nicht gemacht. Auch Stabi habe ich eigentlich immer abgeschlossen wie geplant gedrückt. muss ich ehrlich gestehen, habe ich dieses Jahr tatsächlich konsequent durchgezogen, weil ich letztes Jahr ja auch wieder die Quittung gekriegt hatte und so ein bisschen die ganze Saison eigentlich verletzt war. Immer so ein bisschen Hacke, Achillessehne, was auch immer es am Ende gewesen ist, aber auf jeden Fall da Probleme gehabt habe. Das hatte ich dieses Jahr gar nicht.
Und auch da ganz interessant, weil man das ja jetzt, wenn man nicht aus dem Sport kommt, gar nicht denken würde, was aber natürlich im Nachhinein total logisch ist. Ich erinnere mich an einen Lauf, wo du gesagt hast, oh Coach, jetzt irgendwie merke ich gerade, dass ich mich viel, viel besser fühle, auch bei den Long Runs und in der Gesamtphysis durch das Krafttraining. Ja. Und dann hast du ja gesagt, mir ist aufgefallen, weil du bist ja noch, als wir angefangen haben zu trainieren, bist du ja sogar noch geritten, da hattet ihr ja sogar noch Pferde. Und du brauchst ja beim Reiten, und das ist, glaube ich, etwas, wo jetzt jeder Ausdauersportler, weil wir sind ja die fittesten Menschen on the planet, lachen würde, dass die Reiter eine gute Rumpfmuskulatur haben. Aber das ist ja ein Fakt.
Ja.
Also, wenn du halt richtig reitest, dann hast du ja einfach eine unheimliche Spannung in den Adduktoren, in der Rumpfmuskulatur. Und als du aufgehört hast zu reiten und dann halt auch kein Core-Training mehr gemacht hast, ist das natürlich rapide runtergegangen. Also das muss man halt auch sagen, weil das würde man ja jetzt als Ausdauersportler nicht denken, dass du als Reiter eine sehr, sehr gute Rumpfstabilität hast.
Ja, also Bauch und Rücken brauchst du halt, da machst du halt relativ viel mit beim Reiten, witzigerweise. Und da ich das seit meinem 5. Lebensjahr ja gemacht habe und jetzt auf einmal dann nicht mehr und auch kein Stabi, sondern eigentlich nur noch alles mit den Beinen, beim Schwimmen eigentlich auch mehr oder weniger, mehr wahrscheinlich mit den Beinen als mit den Armen, deswegen klappt das doch alles nicht so gut. Das war ein Riesenunterschied tatsächlich. Und das haben wir in diesem Jahr ja im Winter, habe ich das konsequent durchgezogen mit, also wenn Ruben und ich ins Fitnessstudio gehen und unser Krafttraining machen, dann gucken wir immer, dass uns keiner sieht, weil wir halt alles ohne Gewichte oder mit Babygewichten machen. Und Ruben ist ja dann auch noch so ein Schrank, wo du denkst, Digga, mach mal 120 Kilo hier bei den Kniebeugen drauf, aber weit gefehlt. Und ich habe wirklich alles ohne Gewicht mit viel Wiederholung gemacht. Also eigentlich eher so als Verletzungsprophylaxe und so ein bisschen, um in die tiefe Muskulatur zu gehen. Und das war Gold wert, muss ich sagen.
Ja, schon krass. Und das ist natürlich wirklich auch dann das Coole an dem Job, wenn man dann halt einfach sieht, wie so die Sachen ineinander greifen. Und du hast es auch gesagt, du hast viel mit Ruben trainiert, allgemein auch, da gab es dann auch mal Ärger, muss man auch mal sagen. Ich weiß noch, erinnere mich an den Auftaktlauf, ihr wart im Trainingslager. Trainingslager vielleicht auch nochmal ganz interessant, hast du tatsächlich eins gemacht dieses Jahr, ne? Ihr wart 2 Wochen auf Mallorca.
Ja.
Genau, ja. Das ist ja auch nochmal interessant, weil vorher haben wir viel, du warst ja sonst auch einer, der gerne nochmal beim Pre-Christmas-Camp, einmal warst du dabei und dann auch versucht hat, irgendwie nochmal eine Woche reinzuschieben. Das war dieses Jahr zeitlich einfach nicht möglich, weil du auch wusstest, wenn Hawaii klappt, dann brauchst du noch Ferientage. Also du warst auch wirklich sehr, sehr konsequent, auch jetzt nach Klagenfurt, wo ich ja versucht habe, dich noch in die Tuesday-Boys-Gruppe reinzureden und nochmal 4 Tage mit nach Girona zu kommen, wo du natürlich sehr, sehr willkommen gewesen wärst, was vermutlich auch ein Riesenspaß gewesen wäre, eine Woche nach der Quali in Klagenfurt. Für uns drei wäre es wahrscheinlich härter gewesen, wenn du dabei gewesen wärst, aber der Spaßfaktor wäre definitiv größer gewesen. Aber da hast du ja auch gesagt, das klappt einfach nicht, weil ich muss jetzt halt einfach im Job mehr Gas geben, weil ich halt nochmal die Zeit für Hawaii brauche. Also du hattest jetzt nicht so viel Zeit, hast aber in 2 Wochen Trainingcamp gemacht. Ansonsten halt einfach sehr, sehr konsequent das Training durchgezogen, aber jetzt keine Wahnsinnswochen realisiert. Was geholfen hat dieses Jahr tatsächlich, ich hatte es schon mal gesagt, waren halt einfach die Ferien, die Feiertage, die sehr gut verteilt waren, wo man dann halt immer gute Blöcke setzen konnte, irgendwie über 3-4 Tage, Pfingsten, Maifeiertag. Ansonsten alles solide Arbeit und das dann so zu sehen, wie das dann halt so aufgeht, das ist schon richtig cool. Genau, was ich erzählen wollte, Trainingslager Lanzarote, du hattest schon eine gute Form, das war Mallorca, das war relativ knapp nach deinem 1,20er Halbmarathon oder 1,19er Halbmarathon, ja, die 1,20 wurden geknackt in Berlin. Und dann hast du Auftaktlauf gemacht und Jesse Hinrichs, anderer Profiathlet, den ich ja trainiere, Ruben, sehr guter Altersklassenathlet, ihr seid zusammengerannt. Und in der Regel, wenn du so lange Läufe machst, läufst du die dann schon Gesamtschnitt irgendwie 4,50, 4,45, Endbeschleunigung schon früh dann auch Richtung Ironman Pace, wo wir gemerkt haben, das ist eher 4,20 als 4,30, 4,40. Aber das war ja die allererste Laufeinheit in dem Trainingslager, Auftaktlauf. Und du bist
eine Woche nach dem Halbmarathon.
Eine Woche nach dem Halbmarathon und du bist den, ich glaube, ihr seid in 20er gelaufen im 4,22er Schnitt.
So. Und ja, ich habe, also die Geschichte muss ich erzählen. Also wir sind mit Ruben und Jesse hatten sich zum Laufen verabredet. Und ich habe gesagt, naja, ich laufe irgendwie 1 Kilometer mit euch mit und dann laufen wir die gleiche Strecke und dann holt ihr mich nach dem Wendepunkt wieder ein. So, und Ruben ist dann ja auch immer so ein Motivator. Aha, läufst erstmal mit, das geht schon und so. Und wir laufen ein bisschen langsamer und naja. Und dann sind wir losgelaufen, das fühlte sich super an. Ich hatte Beine, die waren wie Federn. Dann ging immer, ja, du atmest auch so ruhig, geht gut heute, ne? Und ich, ja, geht super. Und hab aber immerhin auch ein Gel mitgehabt, ne? Hab das dann auch irgendwann genommen und wieder zurück und kam zu Hause an und hab geschrieben, Alter, hier bei Training Peaks kommentiert, super, richtig gute Beine gehabt und ich konnte mich die ganze Zeit mit den Jungs unterhalten, war echt ein easy run. So, sitz beim Frühstück und dann sehe ich schon, pling, Frischnachricht Görke, fing an mit Bullshit, Ausrufezeichen. Du machst schön alles kaputt. Du machst schön alles kaputt. Gerade jetzt, wo du den Halbmarathon anscheinend ja ganz gut verkraftet hast. So nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein? Jesse läuft die 10 Kilometer 18 Minuten schneller als du oder 8 Minuten schneller als du. Das ist doch kein lockerer Auftaktlauf. Und das Gleiche dann nochmal bei Instagram mir geschrieben auf den Post, den Ruben gemacht hat. Schreib aber auf, mit den Jungs zu laufen. Du machst alles kaputt. Und daraufhin habe ich dann erstmal gedacht, oh fuck. Das war nicht gut. Und Ruben hat dann nach St. Pölten direkt in unsere Gruppe geschrieben. Ich wollte noch mal eins sagen für den Marathon. Ich weiß, was die Schlüsseleinheit war. Das war nämlich Lauf mit Jesse und mir.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das sind dann immer so die Sachen, mit denen ich dann rumkämpfen muss.
Ja. Ja, aber der Witz wäre, wenn du es nicht geschrieben hättest, dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich jeden Tag, wäre ich mit denen mitgerannt und nach dem dritten Tag hätte es mich dann einfach zerrissen. Also es war schon richtig. Und man ist dann ja immer, jeder kennt es, du fährst ins Trainingslager, das Wetter ist geil, du hast irgendwie gute Beine die ersten Tage, aber wenn du dann halt irgendwie 14 Tage da bist, dann wird's hinten raus halt auch irgendwann eng und hart. Und wenn du am 5. Tag dann schon über Kreuz guckst, ich meine, Nick, du bist ja auch prädestiniert dafür, einfach, wenn du dann mit Funkstar oder so unterwegs bist, da, ja.
Ich wollte genau das sagen gerade. Das ist ja auch so, Nils hatte ganz am Anfang vom Podcast gesagt, warum es bei dir und bei dir funktioniert hat dieses Jahr, bei mir nicht, und auch so Verletzungen und auch wenn du beim Filmen umknickst oder sonst was, passiert da immer aus irgendeinem Grund. Und der Grund ist ja bei mir nicht nur irgendwie Frieda oder super viel Arbeitsbelastung, die du ja genauso hast mit dem eigenen Unternehmen. Also am Ende ist es so, bei mir war es ganz klar einfach die dumme Entscheidung. Ne? Also es ist so, klar, im Januar mit den Jungs trainiert, das war halt auch einfach zu viel, da ist es noch gut gegangen. Und dann, wir haben im Podcast so oft drüber geredet, oder auch privat geschrieben, wo ich dann meinte, ja, ich versuche jetzt halt mal bei uns aus dem Club den Profiplan zu machen, und Nils meinte, Stangenbock, das ist Bullshit, ey. Mach halt am besten sogar den Anfängerplan. Du musst erstmal da wieder reinkommen, eine Basis haben. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn dann 2 Einheiten drauf sind, ich lasse dann eine ausfallen oder so. Aber du hast ja trotzdem, der Umfang ist größer, die Intervalle sind mehr. Und es war halt vom Anfang an bei mir für dieses Projekt Hawaii, wie ich es genannt habe, in allen Bereichen zu viel. Es war dann die Belastung mit Frieda, die ich nicht kannte, die zu viel war. Dann war zu viel arbeitsmäßig los. Und ich habe dann auch noch versucht, mir natürlich wieder so, ne, weil es halt immer gut, es ist bei mir einfach immer gut gegangen bis jetzt, dann natürlich auch sportlich wieder, nee, natürlich mache ich den Profiplan. So, ey, Göcke, komm, das geht schon, das passt schon. Im Januar, dann, weißt du, das hat mich dann ja auch noch bestätigt. Dann das Training da mit Funkster und Chebbe durchgezogen. Klar, ein bisschen clever, manche Sachen habe ich dann weggelassen, die dritte Einheit am Tag weggelassen, nochmal einen extra Ruhetag eingefügt, die Jungs halt laufen lassen, beim Laufen meine Pace gemacht, aber es war halt dann trotzdem am Ende so, da habe ich dann gedacht, ich kriege die Bestätigung nochmal, dass es genau richtig geht, die Form geht nach oben, die Leistungskurven bei uns im Pushing Limits Club gehen nach oben, das Gefühl war geil. Und ja, aber dann, wenn du wieder im Alltag zu Hause bist und versuchst, das dann irgendwie aufrechtzuerhalten und natürlich von so einem Trainingslager auch noch hyped as fuck bist, ja, dann passiert halt genau das, dass es halt so dieses 3, 4, 8 Wochen immer so ein bisschen zu viel. Dann gehst du nochmal ins Trainingslager nach Girona und denkst, ja geil, jetzt trainierst du viel und machst noch Videos wieder viel und filmst noch Funk zwischendurch und dann filme ich erst und dann gehe ich danach selber noch laufen und so und auf einmal, pam, zerreißt sich halt und ja, es ist halt so dieses, man muss einfach, genauso wie das, was man reinsteckt, nicht jetzt nahrungstechnisch, das haben wir ja schon geklärt, sondern trainingstechnisch, das bekommt man auch wieder raus und man muss aber auch einfach brutal ehrlich zu sich sein im Ausdauersport. Was ist denn überhaupt wirklich möglich? Zeitmäßig und auch so, dass ich es zeitmäßig nicht irgendwie jeden Tag gerade so reingedrückt bekomme, sondern dass ich halt auch, ne, wie du es jetzt auch sagst, Sessions auch mal gut vor- und nachbereiten kann oder auch, dass das Krafttraining / Athletiktraining stattfindet, damit ich halt dann nicht explodiere am Ende. Gerade wo du so erzählt hast, da dachte ich auch so, ja, das passt halt einfach echt wie Faust aufs Auge, weil du so die zwei Stories so geil nebeneinander legen kannst und zeigen kannst, so dass, ja, wenn es halt irgendwo in irgendeinem Bereich, das muss ja nicht mehr, es war ja auch nicht so, dass ich gedacht habe, das Training überfordert mich voll, Arbeit überfordert mich voll, Frieda überfordert mich voll, aber es war halt alles doll in den einzelnen Bereichen. Und irgendwann ist es dann halt irgendwo mal ein Ding zu viel, du wirst krank, du knickst um, weil der Fokus nicht da ist, du übersiehst ein Loch, trittst da rein, knickst um, liegst auf dem Boden, was auch immer. Das sind ja dann einfach nur so ein Moment der Unaufmerksamkeit, weil du nicht mental fokussiert bist, da bist, reicht ja schon. Oder einmal zu viel gepusht und zack, bist du halt krank und der Körper holt sich das, was er braucht. Das ist schon einfach ultra spannend, das einfach nochmal so, wie es bei mir jetzt läuft, nochmal von einer ganz anderen Seite jetzt, wie es bei dir gelaufen ist, obwohl ja so die Situation bei dir ist ja auch nicht so, dass du sagst so, ja, ich habe am Tag 10 Stunden Zeit, die ich mir frei einteilen kann fürs Training, sondern es ist ja bei dir auch so, dass du gucken musst, wie kriegst du das, was Görke aufschreibt, irgendwie in deinen Tag reingeprügelt.
Nee, gut, man muss ja dazu sagen, die meisten Stunden sind ja tatsächlich am Wochenende, ne? Und da habe ich nun das Glück, dass das Pia auf dem Rad mich auch in die Tasche stecken kann, wenn sie will. Und sie in diesem Jahr natürlich ein bisschen weniger gemacht hat, aber dass ich super mit ihr Rad fahren kann. Ne? Und das ist ja, also wer hat den Luxus, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass beide das machen und auch auf dem Niveau, dass sie zusammen trainieren können. Ja. Das erleichtert ja schon vieles, weil ansonsten hast du halt Wochenenden, wo du, der eine geht auf den Golfplatz, der andere geht aufs Fahrrad und dann sagst du dir abends noch gute Nacht und vielleicht siehst du dich morgens nochmal zum Frühstück und dann war's das. Und das ist bei uns schon dadurch natürlich viel entspannter, muss man sagen. Gut, und in der Woche, klar, da sind die Stunden irgendwie gezählt, ne? Und es ist auch oft so, dass du dir dann denkst, ach komm, ich gehe in der Mittagspause laufen, dann kommt aber doch noch irgendwie ein Termin dazwischen, dann musst du noch irgendwie was essen und dann denkt man sich halt doch, ach komm, ich mach's abends und ich bin auch so ein König im Aufschieben, dann kommst du aus dem Büro nach Hause und denkst, oh, jetzt muss ich aber erstmal kurz nochmal chillen, weil ich doch irgendwie ganz schön angeschossen bin vom Tag und dann bin ich aber nicht so der Typ, der dann sagt, ich mach's jetzt nicht. Sondern dann ist auch manchmal so, dass ich dann um 21 Uhr sage, okay, scheißegal, das muss jetzt noch gemacht werden, dann mache ich das halt. Und witzigerweise, dass dann trotzdem aber auch noch irgendwie Spaß macht, weil man doch dann nochmal runterfährt und andere Gedanken hat. Und gerade beim Laufen kann ich unheimlich gut runterfahren und auch nochmal auch so beruflich Gedanken fassen oder durchspielen, witzigerweise, wo du dann nach Hause kommst und denkst, krass, bin gerade eine Stunde gelaufen, wo bin ich eigentlich lang gelaufen? Gerade so bei den Easy Runs. Das passt eigentlich ganz gut, aber auch um das nochmal zu sagen, auch im Age-Group-Bereich, man bildet sich dann ja immer ein, man ist topfit und alles und dann gehst du halt mit Ruben oder mit Fritz bin ich ja einmal um die Alster gelaufen im Winter, das ist halt nochmal eine ganz andere Kaste, ne? Und wenn du dich da halt mit messen willst oder mit den Jungs mittrainierst, wie Nils eben auch sagte, das ist vorprogrammiert, dass dir das um die Ohren fliegt und das muss man halt mit einer guten Dosierung machen. Und ich habe eben das Glück gehabt, dass ich in diesem Jahr so fit war, dass ich zumindest bei Ruben, also Windschatten heißt dann auch wirklich Windschatten, mein Vorderrad an seinem Schaltwerk, da konnte ich meine Watt fahren und er seine. Und wir haben so eine 70-3-Session gemacht das war irgendwann im Mai. Und das ist dann halt geil, ne, wenn du das machen kannst. Und dann ist natürlich am Ende auch so ein bisschen, da habe ich beim letzten Intervall versucht zu droppen, ist direkt hart losgefahren, habe ich gedacht, nee, Freundchen, das machst du nicht mit mir. Dann habe ich mich richtig festgebissen und dann haben wir uns hinterher gefeiert. Und das bringt ja einfach Spaß, muss man sagen. Nur wenn es dann eben Überhand nimmt, dann funktioniert der ganze restliche Trainingsplan auch nicht. Und da kann der Coach noch so gut sein, wenn der Athlet sich halt immer irgendwie nicht dran hält und alles anders macht und sich zerlegt, dann kriegst du irgendwann die Quittung, leider Gottes.
Ja, das auch wenn es Spaß macht. Ist tatsächlich so, die Dosis macht das Gift, also in allen Bereichen. Und natürlich ist es gut, mal diese Shootouts zu machen und sich gegenseitig auch so ein bisschen zu fordern. Aber es muss halt im gesunden Rahmen sein. Und ich glaube, das ist auch das, was ich meinte, so mit diesen 3 Jahren, 4 Jahren, wenn man zusammenarbeitet als Athlet und als Trainer, dass im besten Fall dann auch der Athlet irgendwann ein Verständnis hat und halt einfach weiß, okay, jetzt macht das halt keinen Sinn, noch eine Einheit draufzusetzen, auch wenn sie im Plan steht. Und gerade für diejenigen, auch im Profibereich, also die Profiathleten, die halt auch arbeiten, die dann natürlich, gerade auch wenn sie gut sind, wenn sie merken, sie sind in einer super Form, haben gerade einen richtig guten Flow, dann aber halt einen Arbeitstag haben, der halt doch wesentlich fordernder war als gedacht. Und dann hast du aber eine Key-Session und die willst du dann halt auch noch machen. Du weißt ganz genau, wenn ich jetzt dem Trainer schreibe, ich bin müde, dann nimmt er sie eh raus und dann wird die Einheit durchgezogen. Und das führt dann halt dann doch irgendwann ja zu Verletzungen oder dass man halt einfach dann so platt ist, dass gar nichts mehr geht. Im Amateurbereich ist man da schon noch auf der sicheren Seite. Also da versuche ich dann immer sehr, sehr weit weg zu sein von dem Bereich. Aber im Profisport, klar, da ist es dann natürlich schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Und da merkst du dann auch einen ganz klaren Unterschied, ob es wirklich Vollprofis sind, die vielleicht nebenbei noch studieren, aber die sich primär ums Training kümmern können, oder ob es wirklich Athleten sind, die nebenbei auch noch arbeiten. Und dann wird das halt einfach sehr, sehr schwer, diese Ruhe zu finden und trotzdem die Volumina oder Intensitäten zu trainieren, die man trainieren muss, um halt da zu sein, wo die sein wollen. Und das ist halt in der Regel bei den Profiathleten entweder beim Laufen irgendwelche Top-Zeiten oder halt im Triathlon im besten Fall auf dem Podest oder Top 5 oder halt irgendwelche Hawaii- oder Nizza-Qualis zu schaffen. Und das ist dann natürlich schon sehr, sehr schmaler Grat. Aber letztendlich, und das ist das Entscheidende, hat's dir oder macht es dir wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin fest davon überzeugt, dass du auch jemand sein wirst, der den Sport weitermacht, selbst wenn er keine Wettkämpfe mehr machen sollte oder wenn der Fokus sich irgendwie switchen sollte. Denn das ist ja wirklich so, du hast es auch angesprochen, du brauchst es auch für deinen Job, um abzuschalten. Du bist halt auch so ein Socializer, also du magst es ja auch in Gesellschaft zu fahren, also wenn wir Radfahren, da vergeht keine Minute, die nicht gequatscht wird. Wenn nicht irgendwelche Race-Pace-Intervalle anstehen, dann wird einfach nur gegrindet, das ist ganz klar, aber auch das macht ja Spaß. Also auch da habe ich das Bild, das war eine Key-Session von dir, wo du lange Ironman-Intervalle gefahren bist, super Wetter. Pitchy ist am Anfang mitgefahren, Anni auch, und ich wollte eigentlich auch nur 3 Stunden fahren. Und dann habe ich aber schon gesagt, ich so, oh, heute ist so ein cooler Tag, das macht so Spaß. Es war, glaube ich, der Tag vor dem Ironman Hamburg. Und da sind wir dann auf der Ironman-Strecke auch zum Teil gefahren. Und dann war ja vor uns diese Gel-Arschrakete. Nicky Boy, da ist ein Typ vor uns gefahren. Das war, glaube ich, das vierte Mal oder fünfte Mal 30 Minuten Race-Pace-Intervalle. Und es war auch wirklich so, dass ich dann auf dem Rennrad immer so ein klein bisschen, so 2-3 Meter Abstand halten musste. Wir haben witzigerweise ähnliche Werte, Basti und ich, also das sind dann so um die 180, 190 Watt. Und ich bin dann hinter Basti gefahren und da war so ein Typ vor uns, da waren natürlich wahnsinnig viele Leute unterwegs, die dann irgendwie nochmal Race Recken gemacht haben und nochmal gecheckt haben, ob die Beine auch gut sind. Aber das war so ein Typ, der fuhr dann vor uns so 100 Meter und auf einmal schoss so das erste Gel raus. Und wir waren ja beide auch schon so ein bisschen unterzuckert, also waren so im Fokus. Da dachte ich, da ist dem Typ gerade ein Gel rausgeschossen und ich war ja hinter Basti. Und dann
so immer jetzt nur Gretel,
30 Sekunden später wird die nächste Gel-Rakete geschossen. Aber wirklich immer so hinterm Sattel war das. Es sah immer so aus, als wenn er die Dinger rausfurzt oder so. Auf jeden Fall musste ich dann schon bei der zweiten Rakete, musste ich schon richtig lachen. Und dann sind wir auch immer dichter an ihn aufgefahren. Auf einmal schoss die dritte Rakete raus. In dem Moment dreht Basti sich lachend zu mir und sagt, sag mal, was ballert der denn seine ganzen Gels da hinten raus? Und es war auch nicht so, dass das irgendwie Bodenwellen waren oder so. Ich weiß bis heute nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall.
Also richtige, also die Gels, die du beim Laufen nimmst, ne? Die kleinen Gels, 30 Gramm Carbs, geschlossen und unverbraucht. Ich weiß nicht, der hatte 40 Stück wahrscheinlich in seinem Kohle drin.
Der war wie du im Allgäu, so eine, dein erste Mitteldistanz.
Ja, wie ich im Allgäu. Ja.
Hatte der die im Trikot hinten oder wo hatte der die?
Ja, und er hat sich damit eine Spur gelegt, dass er wieder nach Hause findet.
Ach so. Wie bei
Hänsel und Gretel flog ein Gel nach dem nächsten raus und dann kamen wir so neben dem und ich war irgendwie, also A war ich blau und B konnte ich auch irgendwie nicht so richtig sprechen, weil ich so lachen musste. Ich dann hörte schon hinter mir gehört, ey, du verlierst deine ganzen Gels. Und der Typ, hat es aber nicht geschnallt. Ich habe mich dann umgedreht, habe nur diesen Blick von dem gesehen. Ja, hallo, unter seinem Aero-Helm aus den 80er Jahren, den der auch hatte. Der hat nur gehört.
Gels.
Aber dazu kann ich zum Thema Gels, letzte Anekdote vielleicht, die noch ganz gut passt. Ich bin dann in dem Jahr, wo der Allgäu-Triathlon war, im Herbst auch noch den Berlin-Marathon gelaufen. Und auch da natürlich klassisch als frisch geborener Triathlet im Einteiler.
Oh, und, yes, now we're talking.
Hatte ich auch noch mal alles ausgerechnet, wie viel Gels ich wohl brauche. Und hatte, ich glaube, so 16 Gels oder so hatte ich hinten im Anzug wieder drin. Und bin dann aufs Dixi-Klo gegangen. Und hörte, zog den Einteiler dann irgendwie aus. Die waren morgens noch relativ frisch.
Plapp.
Und hörte so ein, ja, genau das habe ich gehört. Und es sind bis auf eins alle Gels in dieses Dixi-Klo gefallen. Ich habe sie nicht Form wieder
Race.
Rausgeholt.
Form Race.
Ja, natürlich Form Race, vom Start. Und ich bin dann irgendwie so bei Kilometer 2 an Pia vorbeigelaufen und sagte nur, ich habe keine Verpflegung mehr. Und sie, hä, wieso hast du keine Verpflegung mehr? Was sind die ganzen Gels? Ja, sag nicht. Erzähl ich später.
Oh Gott,
dann habe ich das genommen, was da an der Laufstrecke angegeben wurde. Also.
Oh, herrlich. Oh, ist das eine gute Geschichte. Stop. Ist das eine gute Geschichte. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Wir müssen unbedingt, Basti, du hast die Frage nicht beantwortet. Vielleicht weißt du die genaue Zahl nicht mehr, aber die ungefähre. Bevor ich das vergesse, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Wir müssen jetzt noch auflösen, wie viel ungelesene E-Mails Nils in seinem Postfach hat.
Ja, da war ja, also bei dem Podcast hat Nils das ja runtergespielt, muss man sagen. Als ihr im Schmitz-Tivoli wart an dem Abend, da kamen ja auch so diverse Vermutungen auf. Und Schnullrich, unser guter Freund und auch oftmals Begleiter bei Nils Triathlon-Camps, der hat einen Screenshot nämlich davon gemacht, als Nils auf seinem Rechner was präsentiert hat und diese Zahl da war. Und ich meine, es waren irgendwie 70.000. Es war eine unfassbare Zahl, sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich bin auch ein Datenmessi, muss ich sagen, ich schmeiß keine E-Mails weg. Also bei mir sind sie dann zwar gelesen, aber es sind auch viele da. Aber ich gucke immer so auch gerade mit DSGVO und solchen lustigen Geschichten, weil da ja auch dann mal Kundendaten sind, also muss ich schon regelmäßig jetzt Mails löschen. Aber das war eine Zahl, wo ich dachte, boah, krass. Oder wenn du dann mal so einen WhatsApp-Screenshot kriegst oder so und siehst so oben links 368 ungelesene WhatsApp-Nachrichten, das ist schon viel. Mir schreiben gar nicht so viele Menschen. Also selbst wenn ich alles sammeln würde, keine Chance, da hinzukommen an solche Zahlen.
Zu meiner Verteidigung muss man mal sagen, dass ich wirklich
das ist alles
ich
keine. Da.
Nein, es sind sowas halt auch. um diesen 10% Rabatt zu ergaunern, dann muss man doch immer Nils Newsletter abschließen.
Newsletter-Sucht. Nils hat eine Newsletter-Sucht.
Nee, ich will sparen.
Der meldet sich überall an und kriegt schon so viele Newsletter, dass er 70.000 ungelesene E-Mails hat.
Kriegt man doch immer 10% Rabatt, wenn du Newsletter abschießt bei irgendwelchen diversen Companies. Nein, aber was
kann
natürlich
man
auch wirklich
kündigen, der, ne? Das weißt du.
Ja, was tatsächlich wirklich der Fakt ist, ist, dass ich natürlich eben in diesen unzähligen Gruppen bin. Und das weißt du selber auch, Basti, weil ihr seid auch
prädestiniert. E-Mail-Gruppen?
Was E-Mail-Gruppen?
Denn? Nein, E-Mail-Gruppen? WhatsApp.
Du kannst bei WhatsApp rausreden, aber bei E-Mails nicht.
Na gut, ich habe gerade geguckt, mittlerweile sind es 77.585.
Wenn ich alle Menschen zusammenzähle, die ich kenne, dann müsste mir jeder von denen irgendwie 1.000 E-Mails schicken.
Ja, aber du weißt ja, wie hart mein Job ist. Was meinst du, wie viele WhatsApp ich tagsüber bekomme, weil irgendwie es regnet, soll ich doch draußen fahren oder soll ich auf der Rolle fahren? Und die kommen dann von 10, ja. Athleten und dann kommt
und
noch mal
gleich zu als E-Mail, weil die wissen, dass es schwierig ist.
Ganz genau. Dabei sind solche Sachen
und Instagram
über,
auch.
Solche Sachen über Training Peaks. Eieiei.
Ah, herrlich.
Gut, jetzt habt ihr mich wieder, reingeritten. Ich komme aus der Nummer nicht
Nein,
mehr raus.
Nein,
aber jetzt ganz, ganz wichtig noch, weil das müssen wir noch klären und dann haben wir auch schon wieder Überlänge erreicht, was war aber ja ganz, ganz klar war bei dem Gast heute. Denn Basti hat da so eine verrückte Idee, Nicky Boy, weil er wird ja gerne nochmal gegen dich antreten in Frankfurt, auch wenn die Hawaii-Quali nämlich schon im Sack ist.
Jetzt hör auf, mich festzunageln.
Ich nagel dich nicht fest. Ich will einfach nur diese verrückte Idee zu sagen. Weil für mich war natürlich ganz klar jetzt absoluter Fokus Kona. Und meinte Basti zu mir, ja, ich bin ja am Überlegen, ob ich nicht auch noch in Frankfurt starte. Und dann meinte ich,
ausgebucht.
Wie, Nee, er ist ja angemeldet. Das war, ja, das war Backup-Plan.
Ach
das
so.
War Backup-Plan. Das war der Backup-Plan, wenn...
Ich bin ja angemeldet, deswegen kam ja die Idee. Also ich würde mich da jetzt nicht anmelden, aber ich habe halt diesen scheiß Startplatz.
Also die, der Backup-Plan war natürlich, wenn Klagenfurt
jemand, der mich nicht, zieht.
Wenn Klagenfurt nicht klappt, ja, wenn, dann musst du aber erstmal eine Viertelstunde warten, wenn du aus dem Wasser rauskommst.
Na, Basti ist ja nach der halben Radrunde bei mir. Ich habe ja eben zugehört, konservativ, 180 Watt. Bei Kilometer 40 ist er bei mir.
Weil die Idee wäre, das muss man sagen, Basti, du bist jetzt nicht einfach nur crazy und sagst, ich habe noch unbedingt Bock, einen Ironman zu machen. Aber dann wäre Kona dein 10. Ironman. Das wäre natürlich schon cool.
Oh, ja. Oh. Genau, das reizt natürlich irgendwie, muss man sagen.
Ich habe eine Frage dazu. Wir können das, wir lösen das jetzt. Wir lösen das jetzt. Wie wichtig ist dir Kona? Also, dass du auf Kona performst.
Ich habe gedacht, gar nicht wichtig. Ja. Ich habe gedacht, gar nicht wichtig. Also so, ne, das Event mitnehmen und das Erlebnis mitnehmen. Aber jetzt irgendwie denke ich, wäre doch cool, wenn das auch ein cooles Rennen wird. Also wenn
dann würde
man
ich auf Frankfurt verzichten.
Ja.
Aber Nicky Boy, dieses Jahr ist Kona spät. Kona ist am 26. Oktober und Frankfurt ist am 18. August.
18.8. Also das ist halt nicht, 2 Monate.
Das ist schon, das sind 9 Wochen noch und da kannst du eine richtig gute Vorbereitung machen. Und Basti ist halt auch jemand, der halt.
Guck mal, wie so die nächsten Wochen laufen.
Die Gefahr ist halt groß, dass du in dieses Sommerloch fällst. Das ist halt so ein bisschen, die Gefahr ist halt da. Dann sind noch so diese 3-4 Tage auf Mallorca und dann schön Aperol Spritz um 14 Uhr und so. Dann ist im Croissant dann doch wieder die Pistaziencreme drin. Und dann wird die Hawaii-Vorbereitung halt zäh.
Ja, ich meine halt genau das, ne? Weil wenn du jetzt sagst, nochmal 8 Wochen jetzt Fokus, rennen, recovern und dann nochmal 8 Wochen Fokus. Das ist halt die Frage. Ob du, also eigentlich musst du ja nur sagen, hast du Bock drauf oder nicht, jetzt den Fokus so hochzuhalten, oder willst du halt auch nochmal wieder Croissant mit Pistazie und dazu 6 Aperol trinken?
Ja, ich glaube, also ich habe ja mal in 9 Monaten 3 Langdistanzen gemacht und da war die 3. halt richtig beschissen, muss ich sagen, wieder erwarten.
Da haben wir den Punkt geklärt.
Und deswegen ist es vielleicht mental, also eine Langdistanz ist ja auch mental, dass du das so hochhalten kannst, wie du eben sagtest, das ist halt schon schwierig. Ne? Und das ist halt am Ende.
Und auch Frankfurt, also was willst du in Frankfurt machen, ne? Also das Ding ist ja so, wenn du weißt, du hast ja Weihquali und dann wird bei Kilometer 26 wird's beim Marathon hart. So, dann schleppst du dich darüber und denkst ja auch, warum mache ich das jetzt überhaupt? Also was erwartest du von Frankfurt? Und willst du den, also was willst du da machen? Einfach. Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme den mit als wirklich geilen Tag und sehe das so nochmal, ich mache Pacing-Strategie und sagst, ey, ich will einfach so eine 9,56 oder eine 9,59 unter 10 Stunden machen.
Nein, wenn da neue Bestzeit. Ja. Wenn da neue Bestzeit.
Ja, das also ist die Frage, kriegt man das mental hin, da nochmal auf Bestzeit zu gehen?
Das ist halt wieder so ein dummes Ding von mir, wo ich dann auch, dann hast du so einen Gedanken und denkst, der Startplatz ist sowieso da und dann mache ich das doch nochmal eben mit. Und hinterher denkst du halt, okay, ich habe das jetzt auch geschafft, aber wofür? Und mental, das ist halt eben bei einer Langdistanz so, musst du halt schon irgendwie doch auch noch ein bisschen frisch sein, wenn du was Gutes machen willst. Und deswegen, das war halt so ein Gedanke, den ich ausgesprochen habe irgendwann mal letzte Woche.
Ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag. Ich würde einfach so trainieren, als wenn du in Frankfurt starten würdest, und dann würde ich in der Race Week entscheiden. Ob du mental Bock hast, ob du da bist und ja. Weil ich meine, die Sachen sind ja eh da, und wenn das Training jetzt bis dann voll Spaß macht und du merkst, ey, die Einheiten gehen wieder, der Long Run läuft und du hast voll Bock, die Race Pace Intervalle zu machen und es macht richtig Laune, dann würde ich es, glaube ich, durchziehen. Und wenn du merkst, irgendwie, keine Ahnung, jetzt in 4 Wochen, wenn ihr wieder richtig durchgestartet seid und die spezifischen Einheiten wieder kommen, du merkst so, es geht, aber ist ganz schön zäh, dann würde ich es, glaube ich, lassen und mich auf Hawaii fokussieren. Und wenn du merkst, ey, das flutscht einfach und du hast auch richtig Spaß bei, dann würde ich es machen.
Ja, auch richtig geil. Frankfurt wird auch von außen halt ein richtig geiles Race. Und das kommt natürlich auch dazu. Wenn die Leute, die da angekündigt sind, da auch starten, dann unsere Runde hier, das wird ja schon lustig.
Das wird lustig.
Auf jeden Fall. Also lustig zum Zugucken wird es auf jeden Fall. Also das,
ja.
Ja, aber da haben wir es geklärt.
Klatschen und winken.
Klatschen und winken.
Ja, genau. Das ist, also vielleicht ändert sich das noch, aber Schauen wir mal.
Wobei, da habe ich diese Woche ein ganz interessantes Interview gelesen mit Ben Hoffman, der US-Amerikaner, war auch schon Zweiter auf Hawaii und ist jetzt auch schon 40, zweifacher Familienvater. Und der hat halt erzählt, was so der Unterschied macht, jetzt im Alter Sport zu machen im Vergleich zu vorher, als er halt auch den Fokus hatte, nochmal als US-Amerikaner Hawaii zu gewinnen. Er supportet jetzt einen Handicapped-Athlet bei den Olympischen Spielen, also einen Blinden. Macht dann halt quasi Partner beim Schwimmen, beim Tandemfahren und beim Laufen. Ist da sehr, sehr engagiert und die müssen sich auch qualifizieren. Die haben ja auch Paralympics, haben ja auch ganz normale Kriterien, Wettkämpfe. Und da hat er halt auch gesagt, was halt eigentlich so der Hauptpunkt ist. Interessanterweise auch das Krafttraining, Basti. Also auch da wieder die Parallele zu dir quasi. Und er hat halt gesagt, dass er sich jetzt viel, viel mehr vom Spaß treiben lässt. Und ich glaube, er hat letztes Jahr, ich weiß nicht, welcher Ironman es war, ob es Lake Placid war, also er hat letztes Jahr auch noch einen Ironman gewonnen, also ist schon auch noch einfach richtig, richtig gut, Ben Hoffman. Ist jetzt nicht so viel langsamer als zu seiner absoluten Topzeit, wobei diese letzten 5%, das machen dann schon auch nochmal Welten aus im High-Performance-Bereich. Aber er hat halt auch gesagt, dass er jetzt halt einfach viel, viel mehr Sachen aus Spaß macht und dass er halt merkt, dass dann die Leistung so groß im Unterschied gar nicht mehr ist. Aber klar, das habe ich letztens auch erzählt. Ich bin zu meiner Topzeit einen Halbmarathon in 1:09 gelaufen und bin, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, 2019 nochmal nach 1:13 gelaufen. Da waren auch noch keine Carbon-Schuhe am Fuß. Das sind letztendlich nur 4 Minuten, aber um diese 4 Minuten halt rauszukriegen, musst du halt das Doppelte oder Dreifache an Laufvolumina realisieren. Aber dieser Spaßfaktor, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Natürlich aus Trainersicht wird man ganz klar sagen, nee, du konzentrierst dich jetzt auf Hawaii, wir machen jetzt wirklich nochmal irgendwie runter, aber eben unter dem Aspekt, dass dir halt das Training einfach wahnsinnig viel Spaß macht und du auch jemand bist, der halt unheimlich von dieser Trainingsgruppe profitiert und letztendlich auf Hawaii, wenn du fit bist, wirst du ein gutes Rennen haben. Das ist einfach so und man muss auch fit sein, um auf Hawaii Spaß zu haben. Das ist ja das, was viele sagen, ja, was willst du auf Hawaii? Und wenn man nach Hawaii fährt, einfach nur um zu finishen, das funktioniert halt auf Hawaii nicht. Also man bringt dann das Ding irgendwann zu Ende, aber das ist halt einfach so ein forderndes Rennen und so ein hartes Rennen, gerade auch mental, nachher der Marathon auf dem Highway, da muss man schon einfach fit sein, um das Ding ansatzweise gut durchzuziehen und der Spaß hält sich ja bei den letzten 15 Kilometern im Ironman eh sehr, sehr, sehr im Hintergrund auf. Also das kann ja eh kein Normalsterblicher verstehen. Also man muss sich so oder so auf Hawaii top vorbereiten. Aber ich glaube, dass dieser Spaßfaktor tatsächlich, also als Schlusswort auch nochmal, einfach sehr, sehr wichtig ist und dass man nicht immer nur Sachen machen muss, die auf dem Plan stehen oder die rational erklärbar sind. Wenn man Spaß auf eine Sache hat, dann soll man das machen. Und das ist ja letztendlich wie die Einheit bei dir mit Jesse und mit Ruben, wo du gesagt hast, nee, ich laufe jetzt halt, es macht halt einfach Bock gerade, ich laufe halt einfach mit denen mit. Und dann bist du aber halt so schlau, dass du dann halt erkennst, nee, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann ist in drei Tagen das Trainingslager vorbei und dann schade ich mir. Aber halt mal auch die Feste feiern, wie sie fallen, das ist auch im Ausdauersport immens wichtig. Und wenn dann halt eine 4-Stunden-Einheit auf dem Plan steht, man ist mit einer Supergruppe unterwegs und irgendeiner hat die verrückte Idee zu sagen, ey, heute ist ein Tag für 200 Kilometer, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann sagt, ich bin heute dabei. Klar, das macht man jetzt nicht unbedingt eine Woche vorm Ironman, dann wird es aber vermutlich auch nicht im Plan stehen und so schlau sollte man auch sein. Wenn das aber 3, 4, 5 Wochen vorm Ironman ist, dann ist es letztendlich völlig egal, ob man dann halt auch mal in einer richtig coolen Gruppe 3 Stunden länger auf dem Rad sitzt. Man muss es halt einfach nur genießen und entsprechend vertreten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da diesen schmalen Grat findet zwischen Sachen, die einem halt Spaß machen. Denn das ist ja der große Vorteil. Es ist letztendlich nur Hobby. Und klar, man hat sich jetzt einen Traum erfüllt. Und das ist schon auch etwas, weswegen ich halt auch so froh bin, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Träume sind halt auch da, um sie zu erreichen. Und es ist, also man kann es halt schaffen, das hat man gesehen. Und das ist irgendwie auch das Coole daran, mit sehr, sehr viel Konsequenz, auch mit einem gewissen Verzicht, der ja individuell definiert werden muss. Für andere ist es überhaupt gar kein Problem, auf Alkohol zu verzichten, trinken auch gar keinen Alkohol oder irgendwie auf Süßigkeiten zu verzichten. Da ist dann eher das andere Phänomen, dass sie vielleicht Probleme damit haben, die Carbs reinzukriegen und die müssen dann aus ihrem Schatten treten, um halt genug zu essen. Das ist halt, das Gegenteil ist im Ausdauersport viel öfter der Fall, muss man leider so sagen. Die müssen dann halt unbequem aus der Haut raus, um halt einfach die Carbs reinzukriegen während des Trainings, nach dem Training, dass sie halt einfach optimale Leistung bringen können im Training und nachher natürlich auch im Wettkampf. Aber letztendlich ist es cool, das zu schaffen, aber man darf halt nicht vergessen, es ist halt Hobby und das ist ja auch das ganz Wichtige daran, du hast halt diese Lockerheit in dir Und du warst ja oder bist ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt verkrampft. Also eine Situation, dass du mir irgendwie eine WhatsApp schreibst und sagst, Coach, boah, ich bin jetzt richtig, hab überhaupt keinen Bock, soll ich jetzt den 30er noch machen? Ich weiß nicht, ob das in den letzten 3 Jahren überhaupt mal vorgekommen ist, vielleicht 1 oder 2 Mal. Und da wusstest du aber auch, dass dann die Antwort ganz klar sein wird, nee, mach es nicht, weil wenn du jemand bist, der sich die Frage stellen muss, dann ist eigentlich ganz klar, dass es keinen Sinn macht zu trainieren.
Mir also, hat du hast ja geschrieben, so eine, mach.
Ja, das ist der große Unterschied, Nicky Boy. Nee, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach schon irgendwie seine Ziele versucht zu erreichen und die auch verfolgt, aber das Ganze halt mit einer gewissen Lockerheit und mit unheimlich viel Freude macht. Denn wenn das nicht der Fall ist, also wenn das keinen Spaß macht, warum macht man es dann? Denn es ist ja letztendlich tatsächlich Hobby. Also und das sollte es auch immer bleiben. Und die Freude, das ist das Interessante, ist bei den Profiathleten eigentlich immer da. Natürlich müssen die sich auch öfter in den Hintern treten und haben keinen Bock jetzt auf die Einheit, aber wenn sie die Einheit dann machen, Nicky Boy, das hast du, egal mit welchem Profiathleten du schon trainieren durftest, immer erlebt. Also die sind dann dabei, dass die wirklich schlecht gelaunte Einheit absolvieren. Dann weißt du eigentlich, wie du es immer sagst, Basti, das Pferd ist abgesattelt, dann können die eigentlich gleich mit dem Profisport aufhören. Denn die Profis, die haben halt einfach diese Gabe, dass wenn sie dann trainieren, sind sie 100% dabei und haben halt Bock darauf. Wenn du aber als Amateurathlet irgendeinen Traum hinterherjagst und keinen Spaß daran hast, dann kannst du es eigentlich bleiben lassen, weil dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
Absolut. Man hat mal eine Einheit, ne, wo man sagt, okay, das wird jetzt hart. Aber wenn du, ich sag mal, dich zu 90% der Einheiten quälen musst und sagen musst, oh, jetzt muss ich das wieder machen, jetzt muss ich das wieder machen. Ich glaube, da muss man sich wirklich Gedanken machen, habe ich das richtige Hobby oder mache ich vielleicht nur Sprintdistanz oder sowas. Aber das ist dann einfach ja so fordernd, auch noch im Gegensatz zum Beruf und Familie und was nicht noch so alles um einen herum ist,
anstrengend wird. Nicht nur da, wenn mit Family und Beruf und so, das war ja genau das, was Nils gerade beschrieben hat, war ja 1:1 das, was ich im Project hatte, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns nur auf den Sport und machen das Stellenwert Nummer 1 im Leben. Und das ist ja nicht, dass mir die Zeit knapp geworden ist, sondern ich hatte da noch nie so viel Zeit für Training. Ich konnte den ganzen Tag mir einteilen für Training und hab's, ne? Und da war es aber so, dass diese Beschäftigung Training und jeden Tag 3-mal bei mir dann so viel geworden ist und dann auch dieses so, jetzt musst du wieder und so, dass ich ja ganz klar danach sagen konnte, ey, eigentlich, ich habe früher auch, als ich angefangen habe mit Triathlon, ich habe so oft im Kopf gehabt, hey, wie wäre das, Profi zu sein? Boah, wie geil wäre das? Du könntest den ganzen Tag nur dich mit Training befassen, nur trainieren, 3 Sessions am Tag oder 4 und so, boah, wie geil. Und dann machst du das und merkst so, irgendwie Anspruch oder Vorstellung und Wirklichkeit passt überhaupt gar nicht zusammen. Und da konnte ich ja so klar für mich sagen, so, nee, das ist überhaupt nichts für mich, sondern ich habe sogar den Spaß an dem Sport verloren, wo es dann halt einfach zu viel wurde. Und obwohl ich ja, also jetzt gerade, dass ich dieses Antibiotika nehmen muss und hier sind jetzt 30 Grad draußen und ich gehe morgens mit hier irgendwie eine kleine Runde spazieren, es sind so 22 Grad und diese Luft und ich denke so, oh, ich will Radfahren. Also das ist so krass tief drin, dass ich denke, ey, das ist dieses perfekte Wetter, 7 Uhr aufs Rad, noch leicht kühl, aber schon kurz und du kommst zu Hause an, bist trotzdem voll verschwitzt, weil es um 9, wenn du nach Hause kommst, 30 Grad hat und da nicht trainieren zu können, tut mir richtig, richtig weh. Wenn man jetzt zurückspult ins Project, da hatten wir das auch kurz vor Rot, war genauso Wetter, es war alles perfekt. Ich hatte den ganzen Tag Zeit für Sport und ich habe Nils irgendwann gerufen, so, boah, ey, Nils, null Bock. So, geht gerade gar nicht und auch so, dann hast du die Werte nicht mehr realisiert, obwohl du eigentlich fit warst, obwohl, also es ist so krass und das, was Nils gerade gesagt hat, hat das so gut zusammengefasst. Oder was du auch gesagt hast, wenn du, das Wichtigste ist einfach, dass in dem Umfang, wie du den Sport machst, wenn du merkst, es kippt, dass du bei den Sessions, dass du dich immer pushen musst oder zu 80%, sagen wir, wenn du dich zu über 50% der Trainingssessions pushen musst, dann müssen, glaube ich, so die Alarmglocken angehen und man muss aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung kippt irgendwie, dass es dann zum Muss wird und man einfach den Spaß am Sport verliert und dann wird es schwierig.
Und das gibt's ja, glaube ich, auch bei Amateuren, so ein Sportburnout, sage ich mal, dass du es dann irgendwann so weit treibst, dass du halt gar keinen Bock darauf mehr hast. Also das ist eigentlich wirklich schade. Und bei mir ist es im Moment tatsächlich so, muss ich sagen, wenn ich meine Rolle sehe, da kriege ich das, also gibt's dann auch wieder so einen Tag, ne, wo du noch irgendwie fahren willst, dann fertig von der Arbeit, wollte um 5:30 aufs Rad, dann kommt hier ein Gewitter auf, das hast du noch nicht gesehen. Ich habe erst noch gedacht, ach, fahr mal los, wird schon nicht so schlimm werden. Da war hier echt mit Autos wegschwimmen und so in Hamburg, also es war richtig ein amtliches Unwetter. Und da saß ich da auf dieser Rolle und da denkst du wirklich, was mache ich hier eigentlich? Ey, es sind 30 Grad, es ist gefühlt immer noch derbe heiß und ich fahre jetzt hier 2 Stunden Easy Ride auf dieser Kackrolle. das macht mir halt überhaupt gar keinen Spaß. Ich bin den ganzen Winter wirklich bei jedem Wetter draußen mit dem Gravelbike gefahren. Das Problem ist, als wir auf Mallorca waren, haben wir unseren Keller ausgeräumt, unsere Gravelbikes geklaut. Und jetzt bei so einem Wetter fährst du dann mit dem Rennrad ja halt auch nicht los irgendwie, ne? Und und wenn du das halt, wenn ich mir vorstelle, das hätte ich bei jeder Einheit, dass ich mich dazu so überwinden muss, die zu machen, ja, da gehst du ja irgendwann mental im Stock.
Aber das Krasse ist, Basti, du hast die 1:1 durchgezogen, so wie sie für die Straße geplant war. Hast du es auf der Rolle gemacht? Also die Motivation ist, wie Nicky Boy gesagt hat, high as fuck. In dem Sinne, Kona Calling. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf.
Machen wir. Richtig geil. Mega Spaß gemacht.
War mir eine Freude.
Wir müssen nach Kona, machen wir nochmal die Re-Episode und dann, das haben wir jetzt am Anfang noch nicht gesagt, dann funktioniert hoffentlich auch dein Mikro. Basti hat nämlich ein richtig geiles Mikro dabei gehabt, aber das Kabel, was er hat, hat leider nicht funktioniert.
Kabelbruch.
Dementsprechend klassische Laptop-Mikrofon, Audio jetzt auf deiner Seite. Und ich glaube, wir hatten ein paar Doppler. Es wird jetzt Spaß für mich beim Schneiden, wenn ich das alles rausschneiden muss. Ich hoffe, ich erwische alles. Sorry schon mal, wenn es ein paar Echos gibt hier.
Kriegen geil. Wir hin. Basti, okay, vielen Dank.
Mega geil, danke.
Ich danke euch.
Ich freue mich auf die nächsten Monate, Kona-Vorbereitung.
Wir sehen uns in Frankfurt an der Startlinie.
Ich freue mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, wenn wir dann nach Kona einen gepflegten Gin Tonic zusammen trinken dürfen. Einen Aperol Spritz haben wir schon getrunken. Also mit einem Aperol Spritz haben wir angestoßen, Basti und ich. Ja, aber auch mittags, ne? Das war 13 Uhr. Deswegen ist es bei einem geblieben. Cool, das schönes Wochenende, Basti, auf. Dir vielen Dank und Nicky Boy, dir gute Besserung.
Danke.
Tschüss,
also, ciao.